Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Das Royal Rumble-Wochenende ist da und wie startet man das am besten? Natürlich mit NXT TakeOver. Diesmal aus San Antonio. Knapp 12.000 Zuschauer haben das Freeman Coliseum gefüllt und die Card war ein bisschen, naja, sagen wir so, war nicht unbedingt etwas, auf das man sich jetzt wunderwie gefreut hätte, aber hat dann trotzdem einen guten Event ergeben, wie ich fand. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich bespreche heute mit euch und vor allem auch mit dem lieben Ulrich Steppberger NXT TakeOver San Antonio. Moin Uli.
Guten Tag.
So, erste Frage, weil wir das auch beim Rumble so ein bisschen zum Thema gemacht haben. Wie hast du NXT TakeOver geschaut? Hast du dir das live reingezogen?
Ich bin da hardcore, ich schaue mir die Sachen live, wenn ich es irgendwie einrichten kann, was bisher zum Glück immer noch geklappt hat. War allerdings diesmal, ich hatte ein bisschen eine Formkrise, nenne ich es mal, auch eben, weil die Card eben nicht so, wie soll ich sagen, so rausgeknallt hat mit lauter geile Matches, ja. Anfänglich, und dann die Pre-Show auch noch diesmal eine Stunde gedauert hat und ich so mir gedacht habe, also ich lasse die Pre-Show auch immer laufen, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon, was heißt schon wach bin, noch wach bin, aber die war ein bisschen lang diesmal, die konnte man auch wirklich gut weglassen, aber sie hat immerhin ein bis zwei Erkenntnisse doch abgeworfen, aber insgesamt, ja.
Ja.
Aber, nö, also ich habe es gut überstanden, weil ja, wie du schon gesagt hast, dann TakeOver selber war dann doch eine positive Überraschung. Ich bin aber relativ sicher, dass ausnahmsweise diesmal das eigentliche WWE Pay-Per-View-Event besser, spannender sein dürfte wie TakeOver, was ja die letzten 5, 6 Mal nicht der Fall war.
Das stimmt, das glaube ich auch. Wie wirst du denn den Rumble schauen? Machst du heute die Nacht durch und schaust dir an? Oder hast du morgen frei vielleicht sogar genommen für den Rumble?
Nein, also ich habe auch da, werde ich live schauen. Ich bin da hart im Nehmen und wenn ich am nächsten Tag in der Früh ein bisschen müde bin, dann werde ich das schon verkraften, weil Urlaub wäre eine Option, möchte ich aber ungern und so einen ganzen Tag warten, bis ich es dann anschauen kann, da ist mir das Vermeiden von Spoilern zu umständlich. Wobei natürlich diesmal reinhilft, dass die WWE bei den 4-stündigen Pay-Per-Views, was natürlich eigentlich viel zu viel ist, aber inzwischen jetzt schon immer um 1 Uhr nachts anfängt und die Pre-Show 2 Stunden dauert. Gut, ob man sie anschauen muss, weiß man ja auch, ist ein bisschen schwierig, aber zum einen die Pre-Show hat natürlich mit 3 Matches diesmal wenigstens wirklich was zu bieten.
Das stimmt.
Und sie geht um 11 Uhr schon los und um 11 Uhr bin ich natürlich eh schon wach. Also es macht keinen Sinn, zwischendurch ins Bett zu gehen und dann kommt man halt um 5 Uhr hoffentlich ins Bett und gut ist. Außer denen fällt am Schluss ein, hinten nach ein Talk-Segment zu bringen. Also sei es jetzt Talking Smack oder wie hieß es, Raw Talk?
Ja,
hieß es
anders. Talking Smack finde ich auch ziemlich gut.
Ja, wobei das bei einem Pay-Per-View, wo beide Brands drin sind, halte ich es für unwahrscheinlich, aber
ich fände es doch mal lustig, die hatten doch auch mal sowas wie hier The Address of the WWE Universe oder so, hatten sie doch einmal so als Sondersendung. Das fände ich vielleicht nach sowas wie einem Rumble auch gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt, dass sich dann nochmal die GMs und wie sie nicht alle heißen, irgendwie da zusammensetzen und dann nochmal das resümieren, was da gerade eben passiert ist und sich nochmal gegenseitig anfeinden nach dem Motto, wie konntest du denn das machen und sonst irgendwas.
Fände ich auch gut. Ich würde mir aber wünschen, dass sie das erst dann machen, wenn sie bei Raw auch einen GM haben, dem ich noch zuhören will. Weil Mick Foley kann man bitte jetzt langsam in seine Hüftoperation schicken und wenn ich ihn unbedingt sehen will, kann ich ja Holy Foley anschauen, wo ja jetzt nach dem Rumble, nach dem Rumble kommen die, werden die 5 restlichen Folgen von Staffel 1 von Holy Foley freigeschaltet, hieß es ja. Ich weiß, Noel ist ja hübsch anzuschauen, aber den ganzen Rest brauche ich nicht mehr unbedingt. Nee, also das Gute diesmal in der Pre-Show ist ja wohl, Jerry Lawler ist ja dabei.
Das stimmt, ja.
Und Shawn Michaels, wenn ich es richtig verstanden habe, wobei ich nicht weiß, ob der die ganze Show dabei ist. Also es macht das Ganze schon unendlich viel erträglicher wie nur Booker T und irgendein Radio-Nasenbär oder der mich null interessiert. Ja. Und Booker T kann man auch gerne mal.
Booker T geht auch überhaupt nicht.
Der wird hoffentlich Bürgermeister und hat dann keine Zeit mehr, dann ist auch okay.
So sieht's aus.
Aber den kann ich auch nicht mehr. Wobei, ich weiß, wer moderiert eigentlich? Ich glaube, Renee Young macht die Pre-Show.
Macht die eigentlich ja immer. Aber lass
ja, bei Raw hat sie das letzte Mal nicht mehr, was ja auch nur konsequent ist, dass er ja eigentlich bei einem Raw-Pay-Per-View nichts mehr zu suchen hat, weil sie ja schließlich Team Blue ist.
Genau, so sieht's aus. Ja. Aber lass uns dann doch vielleicht mal gleich zur Pre-Show gleich mal springen. Zur Abwechslung mal auch bei einer NXT-Show, eine Pre-Show.
Die haben schon jetzt immer welche gehabt.
Die waren immer nur eine
Die hatten öfters, aber die waren immer eine halbe Stunde und eigentlich mit Corey Graves und war es Charlie Caruso auch schon die letzten Male, aber halt immer nur eine halbe Stunde. Und diesmal war es eine Stunde, weil sie ihre Year-End Awards verliehen haben. Die können wir ignorieren, die waren nicht langweilig. Und jetzt diesmal gab es aber eben noch ein, zwei andere Geschichten,
Genau,
ja.
eine coole Ankündigung oder eine Ankündigung, die Sprecher betreffend, war ja, dass Corey Graves sozusagen aus dem NXT-Team retired und stattdessen Nigel McGuinness seinen Job übernimmt. Ich als alter Nigel McGuinness-Fan muss ja sagen, ich freue mich super, dass er endlich bei WWE einen Job gekriegt hat. Ob er da so als Commentator die ideale Besetzung ist, weiß ich nicht. Ich finde seine Stimmung nicht unbedingt so angenehm, um ihn am laufenden Band zu hören. Und ich finde das auch von der Persönlichkeit her nicht unbedingt das widerspiegelt, was Corey Graves irgendwie da hinterlassen hat. Also Corey Graves war ja
Richtig.
immer so dieser, wie du ja immer so schön gesagt hast, ne? Er war nicht richtig Heel, er war nicht richtig Face, aber er war halt immer er selbst und hat immer eine sehr prägnante und auch eine gut ausgedrückte Meinung vertreten. Und ich glaube, Nigel McGuinness ist da ein bisschen zu nett, um es mal so auszudrücken, und ein bisschen zu sehr fachspezifisch und dann in Kombination mit dem unfassbar langweiligen Percy Watson.
Ja, der gar nichts ist. Tom Phillips mag ich ja sehr
Tom
gern, den
Phillips finde ich auch
können.
super.
Wobei ich immer noch nicht weiß, was macht der bei SmackDown eigentlich? Als vierter Mann vom
Der
Kommentarteam,
holt die
da, was
Getränke
ist?
zwischendurch.
Ja, und da darf, glaube ich, zwischendurch die Werbepausen anmoderieren. Es war so lächerlich beim letzten Pay-Per-View, dass da vier Leute hocken und irgendwie. Aber nee, also tatsächlich, wobei ich sagen muss, mir ist die letzten Male bei Corey Graves, er kommt mal ein bisschen eindimensionaler jetzt in letzter Zeit vor. Auch dieses Mal ein bisschen zu sehr. Also da färbt quasi die WWE-Schule ab, dass er zu eindimensional wird, so ein bisschen JBL-mäßig. Fand ich. Es war manchmal ein bisschen aufdringlich sogar, aber dafür, der war richtig emotional, wie er sich verabschiedet hat. Das war, das wirkte echt. Also es war ja wohl auch echt und das wirkte auch so. Nigel McGuinness kenne ich ja von früher gar nicht, weil ich ja jenseits des WWE-Universums relativ wenig schaue. Ich habe verfolgt, dass den die Leute beim UK-Tournament gut fanden, aber da passt er halt auch dazu. Er ist halt einfach auch unüberhörbar ein Brite.
Aber sowas von.
Und vielleicht, also meine These ist jetzt halt, dass sie ihn bei NXT parken, vielleicht auch so lange, bis die UK-Show irgendwann mal ins Rollen kommt. Und dann kann man ja mal gucken, was passiert. Aber ja, also jetzt haben sie bei NXT, wir werden ja sehen, wie es jetzt wirklich weitergeht, ob die ja weiterhin ein Drei-Mann-Team haben, wo dann kein designierter Heel-Sympathisant, sage ich jetzt mal, dabei ist.
Ja.
Das wäre ein bisschen komisch, weil eben Percy Watson ist ein nasses Handtuch, das Byron Saxton noch Persönlichkeit verleihen würde, quasi. Also so traurig, wie das klingt. Und Tom Phillips ist halt ein kompetenter Play-by-Play-Mann, aber ja,
Ja,
schauen wir mal.
ich finde es aber eigentlich relativ konsequent, dass man Corey Graves da jetzt rausgenommen hat, weil ich muss auch
Ja.
sagen, dass man ihn ja für alles benutzt hat in letzter Zeit. Ne? Ich meine, der war halt eben der wirklich frischen Wind irgendwie in die Kommentare reingebracht hat, aber er wurde einfach überhäufig benutzt, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Es gibt ja diesen alten Wrestling-Manager, EWR oder wie er hieß. Da hieß es immer, wenn du halt Leute zu oft benutzt hast, you're overusing, bla bla bla, people are getting tired of him. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass sie Corey Graves jetzt da rausgeholt haben, auch wenn da wahrscheinlich sein Herz dran hängt, und dass er jetzt halt eben für die Main-Shows und für die anderen WWE-Produktionen da frei
Ja,
ist.
er macht eben Raw und 205 ist er ja letzten Endes.
Genau,
Und das drei,
das.
er hat also, der ist eh schon wöchentlich am meisten von allen zu hören, weil er 4 Stunden quasi Live-Sendezeit hat. Und die anderen sind ja drei oder zwei. Also, wobei mir Mauro Ranallo 3 Stunden anhören auch ein bisschen anstrengend vorkommt, aber okay.
Ja, das stimmt schon. Ansonsten waren dann noch die Awards für 2016 von NXT. Da war jetzt nichts Atemberaubendes dabei. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass ausgerechnet Billy Kay und Peyton Royce Breakout Star of the Year waren. Ansonsten nichts Überraschendes. Also Shinsuke Nakamura, bester männlicher Competitor, Asuka, weiblicher Revival, bestes Tag Team und wenig überraschend, Match of the Year war DIY gegen The Revival. Kann man alles so machen in meinen Augen. Also.
Also das Einzige, was ich in der Pre-Show noch bemerkenswert war für mich, war eben, Ember Moon durfte mal zum Panel dazu gesellen und wurde dann zum Frauenmatch befragt, zum folgenden. Und das war aus mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich, weil zum einen Ember Moon quasi in Zivil.
Ja.
Mit T-Shirt, mit ihrem T-Shirt, aber die roten Kontaktlinsen,
Die müssen sein.
das finde ich irgendwo doof. Es tut mir leid, ich meine, im Ring kann ich es akzeptieren, dass es zum Outfit gehört, aber wenn man dann jemanden in Zivil hinhockt und dann aber hat sie rote Augen, das ist irgendwie schon wieder so, fühlt sich ein bisschen blöd an. Und so gut sie im Ring schon agiert, als Interview, ich fand das gruselig. die hat nervös gewirkt, ohne Ende, hat selbst einfache Fragen nach dem Motto, wer soll jetzt da gewinnen, deiner Meinung nach, sich verstottert und zögerlich und alles. Also es heißt ja immer, dass die Leute bei der WWE vorgeschrieben kriegen, was sie sagen sollen, aber wenn sie dann selbst das nicht durchbringt, dann hat sie echt nur Performance Center Zeit ordentlich verdient. Also das fand ich ein bisschen schmerzhaft, dass sie da so schwach gewirkt
Ich
hat.
Glaube halt schon, dass sie da einfach nervös war. Das war das erste Mal, dass sie wirklich Mic-Time bekommen hat. Oder da, vielleicht haben die auch gar nicht so die Texte wirklich vorgelegt. Also ich weiß nicht genau, wie das bei den Pre-Shows ist, ob die da wirklich dann quasi ein Skript bekommen, an das sie sich da stoisch halten müssen. Oder ob sie quasi einfach nur so Bullet Points bekommen, weißt du? So, ihr sprecht jetzt über das, du musst irgendwas sagen zu dem und dem Punkt.
Ja, das kann man ja auch machen mit Leuten, die es können. Also eben. Wenn du dem Miss irgendein Stichwort gibst, dann kann der alles wahrscheinlich. Aber jemand, der eh noch nie wirklich mal das Mikrofon vor der Nase hatte, dann zu sagen, und jetzt darfst du auch freisprechen, das ist dann mal echt richtig. Also es war jetzt nicht furchtbar, aber es war schon ein bisschen, eher so ein bisschen mitleidserregend, dass die arme Frau quasi gequält wurde
vor der
Kamera.
Ich fand die ganz sympathisch, fand ich.
Also irgendjemand hat bei einem Review, ich gelesen habe, die meint, dass man hat gemerkt, das wäre aufgezeichnet gewesen. Ich würde mal sagen, wenn es aufgezeichnet war und dann doch nur ausgestrahlt wurde, dann war es aber richtig dumm. Also ich glaube, das war nicht. Ich glaube schon, dass das eine Live. Also für mich hat sich das eher live angefühlt, aber wer weiß das schon so genau.
Wer weiß es. Ja, ich fand es eigentlich ganz nett, aber ich kann diesen Bruch mit dem Kayfabe, also mit dem Charakter, kann ich da halt auch ein bisschen nachvollziehen. Es wirkt einfach ein bisschen. Ja, abwegig halt, dass man da die auch mit. Also ich finde auch, dass so ein Charakter wie Ember Moon muss nicht unbedingt in so ein Talk-Segment rein, weil das, sie war ja vorher so mystisch und so, du setzt auch nicht den Undertaker dahin, um es jetzt mal ganz auf die Spitze zu treiben. Also wenn der jetzt da sitzen würde und dann trotzdem noch seinen Hut tragen würde, würden wir auch lachen. Und da muss man WWE vielleicht auch so ein bisschen die Charaktere schützen.
Wobei auch da mir aufgefallen ist, weil ich eben die letzte NXT-Folge mal ihr Match gesehen habe noch, dass ihr Ring-Outfit auch ein bisschen modernisiert, bisschen normalisiert worden ist, gefühlt jetzt. Sie hat schon immer noch ihre Gladiator-Schürze, aber drunter erkennbar moderneres Outfit, sage ich jetzt mal. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, war ja auch ihre Vorstellung mit diesen mystischen Trailern erst wochenlang und so weiter und so fort. Aber naja, mal gucken.
Ja, aber also ich finde sie halt als Wrestlerin und auch als Charakter finde ich sie ziemlich cool, muss ich aber trotzdem sagen. Also ich finde den Auftritt finde ich toll, weil auch was sie im Ring abliefert, ist auch super. Mein Gott, Mic Work, dazu ist sie bei NXT und im Performance Center, daran kann sie noch arbeiten und der Rest stimmt ja. Also das Charisma ist da, der Auftritt ist da, das In-Ring-Skills ist da, das andere kriegt die sich auch noch drauf und da bin ich sehr zuversichtlich und ich glaube ja auch, dass sie diejenige sein wird, die Asuka vermutlich beim WrestleMania-Wochenende da irgendwie entthronen wird. Das ist meine Vermutung, aber mal sehen, ob das passieren wird.
Es liegt nahe, dass auf sie hingebaut wird, weil ich sonst auch niemanden sehe, der die Rolle erfüllen würde aktuell, sage ich jetzt mal.
Das stimmt, die Ladies Division ist ja relativ dünn besetzt, was vieles angeht. Auch, dass Mickie James jetzt zu SmackDown gegangen ist, fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Da hätte man halt auch längere Fehde mitmachen können.
Ja. Wobei, da passt ja auch gut hin, aber da, also theoretisch finde ich Mickie James sehr interessant und ich finde auch in SmackDown hat für mein Empfinden, für mich persönlich, die wesentlich interessantere Frauendivision, weil einfach da das Gefälle nicht so ultra abrupt wirkt.
Das stimmt
auf jeden Fall. Da sind zwar nicht die ganz großen Namen, die sind alle bei Raw, aber dafür fühlt sich das alles ein bisschen homogener, besser an und nicht so da die zwei Großen, die dauernd gegeneinander und dann den Rest. Ich meine, Bayley hat sich für mich momentan auch furchtbar gelitten und in ihrer Außenwirkung momentan.
Ja, es ist halt immer zu viel. Das ist halt das Problem. Ne? Also ich bin immer WWE pusht dann eben ihre Hauptcharaktere dann zu stark. Und gerade bei Raw ist das halt so eklatant.
Ja, und ich finde auch Mickie James haben sie jetzt natürlich, dass sie sie als Heel verarbeiten bei SmackDown. Die Motivation klingt auch glaubwürdig. Das funktioniert schon ganz gut, finde ich. Also mal gucken, was jetzt dann auch morgen oder heute Nacht abliefert. Dann werden wir ja mal sehen. Aber was mir auch noch kurz die Frauen bei dir, eine der wenigen Frauen, die mir jetzt noch einfällt, die ja heute nicht dabei war bei NXT, eben die Liv Morgan.
Finde ich ganz schrecklich.
Die Die fühlt sich an. Haben die irgendwie Carmella neu besetzen müssen? So fühlt sich die an für mich.
Das
Die
ist ja
hat
auch
genau
die.
das gleiche Outfit, auch
Ja.
so Trainingshosen, so quirlig rumhüpfi. Also die wirkt einfach, als ob sie jetzt Carmella ohne Rap ist momentan. Also ein bisschen
Das
merkwürdig.
Problem von Liv Morgan ist halt auch einfach, dass sie sich zwar extrem bemüht im Ring, aber dass sie einfach noch total grün ist und eigentlich noch nicht auf diese große Bühne gehört, in meinen Augen. Die müsste noch mal ein halbes Jahr. Die hat ja Ausstrahlung. Ich finde diesen Charakter, der ist auch okay. Ich mag dieses New Jersey-Gedönse zwar nicht so unbedingt, aber what the hell, das ist wurscht. Aber nur bemühen reicht halt im Ring nicht. Und ich finde einfach, dass sie noch sehr unsicher und wackelig bei vielen Aktionen wirkt. Und das hat, denkt mal, gerade wenn sie dann gegen Leute wie Asuka oder so antritt, da ist einfach ein höllenweiter Unterschied. Und naja, finde ich, aktuell kann ich mir die nicht angucken. Und du merkst auch im Publikum, dass wenn sie reinkommt, dass sie dann alle so, oh, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, was jetzt da passiert. Aber sollen wir dann mal zur eigentlichen Main Card kommen?
Ja,
Würde
gerne.
ich mal vorschlagen, bevor ich es vergesse, an die lieben Leute da draußen, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn ihr irgendwas uns mitteilen wollt, eure Meinung zu den Events, wie ihr euch den Rumble anschaut, wie ihr generell Wrestling wahrnehmt, was eure Meinungen sind zu sonst was, schickt uns einfach fragen@headlock.de, also Fragen, anfragen@headlock.de so rum, oder schaut bei uns auf Facebook vorbei oder twittert uns an, da sind wir überall vertreten. Falls ihr auf die abwegige Idee kommt, uns ein bisschen unterstützen zu wollen, dann könnt ihr uns natürlich das auch gern zukommen lassen. Und da haben wir bei auf headlock.de eine kleine Support-Us-Seite eingerichtet. Da gibt es den üblichen Amazon-Affiliate-Link, wie man den ja kennt. Da müsst ihr einfach nur draufklicken und dann bekommen wir einen Teil von eurer von dem Geld, was ihr halt da ausgibt. Ihr müsst nichts mehr bezahlen. Wir kriegen ein bisschen was rein. Könnt ihr gerne machen. Wenn ihr uns anderswo unterstützen wollt, teilt uns. Macht uns bekannt. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, was den Podcast angeht. Und ihr seid auf jeden Fall auch Teil davon. Also wir freuen uns über jegliche Unterstützung. So, genug der Werbemaßnahmen. Jetzt geht's weiter mit der Main Show und der Main Card von NXT TakeOver San Antonio. Und wenig überraschend war das erste Match des Abends, der Kampf zwischen der Perfect Ten, Ty Dillinger und Eric Young von Sanity. So, erstmal Frage, wie gefällt dir denn Sanity? Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Wir haben auch letztens Post bekommen, wo Leute gesagt haben, so, ich finde die Musik total scheiße und den Auftritt an sich finde ich auch irgendwie merkwürdig. Bist du mit den Jungs um Eric Young und Alexander Wolf schon warm geworden und den Mädels?
Sie sind irgendwie, sie fühlen sich halt ein bisschen anachronistisch an in der heutigen Zeit. Es ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen oldschool an, aber nicht in dieser Karikaturvariante. Ich finde, es ist ein interessanter Kontrastpunkt zum normalen Auftritt. Ich finde, Eric Young hat für mich nicht eine Ausstrahlung, die mich anspringt. Also ich habe ihn auch nicht in seiner Zeit bei TNA verfolgt, weil wo soll ich schon TNA geschaut haben, als normaler Durchschnittsschauer? Also der ist jetzt nicht jemand, der mich anspringt. Und Alexander Wolf habe ich natürlich vorher auch nie wahrgenommen. Und jetzt den, wer ist der? Killian Dingsens?
Killian Dane heißt Big
Killian
Damon
Dane heißt er.
jetzt, genau.
Genau, den habe ich vorher auch nicht gesehen. Aber und Nikki Cross habe ich mal nur gelesen, dass die schon was kann, so von vorhab. Gut, und die spielt jetzt die Irre. Also es ist ein bisschen diese anarchische Clique, ist ein bisschen merkwürdig, aber ich finde sie okay. Also ich habe jetzt keine besonders ausgeprägten positiven oder negativen Gefühle denen gegenüber. Ich fand, immerhin haben sie es auch mal erwähnt, dass ja Ty Dillinger tatsächlich in irgendeiner Form eine Verbindung zu Eric Young hat. Dass das erwähnt wurde, ist, finde ich, sinnvoll, weil sonst wäre es ein bisschen arg komisch, wieso sich der ausgerechnet um den bemüht, sage
Das
ich jetzt
stimmt,
mal.
das ist ja eigentlich die Geschichte dahinter, dass Eric Young Ty Dillinger die ganze Zeit versucht, irgendwie bei Sanity reinzuziehen. Und damit sind wir eigentlich auch schon gleich beim Kampfbeginn. Da gab es ja auch nochmal diese Szene, wo er ihm dann die alte Kutte von Sawyer Fulton dahingelegt hat. So nach dem Motto: Komm, zieh das Ding an, dann ersparst du dir den Schmerz und dann kannst du mit zu uns hier rüberkommen. Hat dann nicht ganz funktioniert. Und Ty Dillinger ist ja für mich das Nonplusultra, was aktuell das NXT Babyface angeht, oder? Also der wird ja so abgefeiert mit seinem Ten Chance.
Ten. Das ist ja auch, ich bin ja mal echt gespannt, was jetzt heute passiert, heute Nacht. Alle sagen ja, Ty Dillinger muss unbedingt als Nummer 10 beim Rumble kommen,
Ja.
weil alles andere kann man nicht machen. Also, ich sag mal so, entweder kommt er und alle freuen sich, oder die arme Sau, die die 10 hat, der wird noch mehr ausgepfiffen wie damals Rey Mysterio.
Ja, absolut.
Der hat dann echt verloren. Wer da einmal als 10 verwurstet wird, wenn es nicht Ty Dillinger ist, uff.
Ja, absolut.
Also,
Also, Ja, du.
Wobei ich die Chance schon als eher nicht so gering ansehe, weil es gab ja auch, ja gut, also es ist jetzt, man hat nicht den Eindruck, dass Ty Dillinger zwingend in NXT eine große Rolle noch zukünftig spielen soll, war jetzt mein Eindruck nach
Genau,
diesem Match.
das glaube ich halt eben auch. Ich glaube, dass Ty Dillinger, man hat nicht so recht einen Weg für ihn, was er da bei NXT erreichen soll. Ich glaube nicht, dass er in die World Champion Region in irgendeiner Weise eingreifen müsste. Ich habe mir bei diesem Kampf gedacht und auch bei dem Kampf, der jetzt da drauf folgt, also Roderick Strong gegen Andrade Almas, habe ich mir gedacht, eigentlich, auch wenn NXT ja einen kleinen Kader hat, wäre für diese Kategorie wäre halt irgendwie so ein Mid-Card-Title ganz gut. Und der fehlt halt bei NXT. Also ich finde, Ty Dillinger wäre ein super Anwärter auf einen US-Title oder auf einen Intercontinental-Title. Der ist over, der kann was im Ring. Ich weiß es nicht genau. Ich bin ja echt jemand, auch jetzt die letzten Monate, alle sagen so, Ty Dillinger hier, next big thing und so. Und ich mag ihn irgendwie, aber ich weiß, ich kann es nicht greifen, warum, aber ich mag ihn irgendwie und ich finde diesen Auftritt halt
Ja.
geil. Die Musik ist super und du fühlst dich sofort irgendwie von ihm ja vereinnahmt in irgendeiner Form und das kann er und der Kampf gegen Eric Young war, würde ich sagen, auch ein perfektes Beispiel dafür. Das war halt wieder dieses typische ja, against all odds, ne? Und all odds diesmal in Form einer großen Übermacht von Gegnern und er hat gekämpft, am Ende hat es dann doch nicht gereicht, aber
Wobei natürlich das ganze Setup auch, also irgendwo, es ist eigentlich inhärent völlig unfair. Wieso darf Sanity am Ring rumlungern? Die anderen zwei die ganze Zeit. Ist so völlig klar, was dann passiert. Also es war, das ganze
Mann, ey,
Setup
wir sind beim
war Teil,
Wrestling.
es ist ein Handicap-Match eigentlich. Aber außer, dass es eben keins war, aber dann doch. Also auch da ein bisschen, wobei übrigens Ty Dillinger, ich mich immer sehr gewundert habe, der ist ja schon ewig in NXT.
Ja.
Und man hat ihn immer wieder mal vereinzelt gesehen, aber in der wöchentlichen Show hat er bis vor kurzem eigentlich ganz selten mal irgendwie einen Auftritt gehabt, bloß.
Das stimmt, die letzten Wochen war er halt, Interview hat er gehabt, war in diesem Four-Way, wo es um die Number One Contendership geht. Aber das stimmt schon, er war auch mal einfach mal so eine Woche gar nicht da, so ungefähr, ne?
Ja,
Also.
also der war meistens nicht da. Ich meine, auch Nakamura ist ja auch nicht jede Woche zu sehen gewesen oder Samoa Joe oder Baylor oder sonst jemand. Was natürlich bei nur einer Stunde in der Woche jetzt auch nicht so unwahrscheinlich ist. Aber Dillinger hat halt einfach auch bei NXT bis vor zwei NXTs, nee, Moment, er hat wie viel, vier Auftritte davor gehabt. Also gefühlt, ich habe immer so irgendwie vom Verfolgen der News-Seite ein bisschen, dass der halt mehr so ein für die Tour. Dass er da quasi immer die Main Events machen durfte, aber im Fernseher hast du ihn dann eher seltener gesehen. So wie auch die Alaya, die ja mal zu dir seit Jahren immer wieder mal so kurz aufpoppt, aber scheinbar halt nicht auf der Glotze viel.
Ja, das
Aber
stimmt.
also Dillinger ist eine coole Figur, also ist eine interessante Figur, er macht was her und wie bei so vielen Leuten, eigentlich, ich habe mir nachher gedacht, alle Leute von SmackDown, sage ich es ja schon, alle NXT-Leute, die in den Main-Roster gehen sollten, werden, die müssen alle bei SmackDown landen eigentlich.
Eigentlich ja, ne? Also für mich ist
Alle,
auch Ty Dillinger
weil.
jemand, wenn der aufsteigen sollte, und davon gehe ich irgendwie aus, ich habe auch gerade noch mal ganz kurz geguckt, der ist auch schon 35, also sprich, da tickt auch die Uhr so ein bisschen. Der muss auch zu SmackDown, weil bei Raw wird er halt gnadenlos untergehen.
Ja, und bei SmackDown, das ist eigentlich irgendwie kurios. Raw hat eine Stunde mehr Zeit. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass da zu viele Leute rumeiern und deswegen kein Platz mehr ist für irgendjemanden. Und bei SmackDown denken sie sich, hey, cool. Wobei auch bei SmackDown tatsächlich ja eigentlich auch gar nicht so wenig Leute sind, aber gefühlt hast du, wenn jetzt dann Cena wieder die nächste Pause einlegt, was soll denn Styles, gegen wen soll er denn überhaupt antreten?
Gegen jemand anders, den wir dann nach dem Kampf hier im
Ge
Publikum
gegen,
gesehen haben.
gegen nicht Ambrose,
Ja, gegen
hoffentlich.
Samoa Joe hoffentlich. Das ist meine Traumfehde
Ja.
für WrestleMania. Das fände ich geil.
Wobei, mit Samoa Joe wäre ich nicht so wirklich warm. Der ist nicht so
Alter, ey.
mein Fall. Muss ich
Samoa
einfach.
Joe gegen AJ Styles, du. Also,
Das könnte.
das ist so großartig.
Also.
So oft habe ich die schon gegeneinander antreten sehen. Das waren immer Bombenkämpfe.
Ja, ich meine, gegen AJ Styles ist mit jedem, funktioniert mit jedem, ist mein Gefühl, so ungefähr. Mit dem kann nichts schief gehen, so ungefähr. Oder auch beim Intercontinental. Du hast Ziggler und Miz und da fehlt irgendjemand. Da wäre jetzt ein Dillinger zum Beispiel. Eine Figur, die nahe passt.
Ja.
Der hat, ich meine, gut, das hätte man bei Apollo Crews, ja gut, Baron Corbin gibt es auch noch, stimmt, zugegeben. Aber ja, also Dillinger und auch andere Leute, die hochgeholt werden, die müssten eigentlich alle in SmackDown landen. Aber gucken wir mal, was passiert.
Ja, das stimmt. Ansonsten, der Kampf an sich zwischen Eric Young und Ty Dillinger war halt geprägt durch die Eingriffe von Sanity. Die haben es immer wieder versucht, irgendwie da Dillinger ranzukriegen. Es gab dann auch diesen Crossbody von Killian Dane gegen ihn außerhalb, aber Dillinger hat sich immer wieder zurückgekämpft und zum Ende hin hat es dann eben dann doch nicht gereicht, obwohl er es dann irgendwie dann trotzdem geschafft hat, alle auszuschalten. Dann gab es aber den Wheelbarrow Neckbreaker von, wie heißt er, Eric Young und dann war die Geschichte gegessen. Ich finde, das war ein guter Kampf, es war auf jeden Fall ein Kampf, der die Leute gut in den Event reingebracht hat. Du hattest eine schöne Dynamik zwischen den beiden Kontrahenten. Beide konnten ihre Rolle gut ausspielen und zugleich wurde Sanity halt eben auch gestärkt und Eric Young brauchte den Sieg. Also, ich weiß nicht, siehst du das irgendwie anders?
Nö, es war nicht der super fette Kampf, so wie letztes Mal noch Root gegen Dillinger, der hatte schon mehr noch, finde ich.
Das stimmt auf jeden Fall.
Aber es war ein wirklich guter Auftakt. Also, es war generell ist mir die ganze Card, finde ich, da, die war ein bisschen, ich sag jetzt mal gleichförmig, also nichts, was jetzt so richtig rausgeknallt hat, aber auch nichts, was in irgendeiner Form schlecht war. Nur, also die ganz großen Hype-Elemente haben ein bisschen gefehlt. Das war bei dem Kampf so, beim nächsten auch.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall gut. Also es war ein guter Auftakt, ja.
Ja, das konnte man auf jeden Fall so machen. Danach gab es ja noch die kurze Einblendung, deswegen habe ich ja gerade auch darauf hingewiesen, da saß dann Samoa Joe im Zuschauerraum. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das so der leise Abschied von ihm gewesen ist, weißt du, da hat er nochmal so ein bisschen Applaus bekommen und ist klar, war es dann nicht im Ring, aber ich glaube, dass Samoa Joe beim Rumble debütieren wird und wenn nicht, dann ist es eigentlich ärgerlich, weil ich finde, Samoa Joes Geschichte ist erzählt bei NXT.
Ja.
Ich sehe jetzt auch nicht, gegen wen er da irgendwie neu nochmal fehlen sollte, verstehe ich nicht, sehe ich nicht und entsprechend sollte der jetzt einfach aufsteigen und beim Rumble irgendwie anfangen. Und ich habe ja gesagt, bei mir ist es ja die Nummer 2. Ich habe ja gesagt, ich hätte gern Samoa Joe direkt als Nummer 2 im Rumble. Nummer 1 irgendwie den Ambrose oder so, Nummer 2 dann Samoa Joe.
Ich finde, was so ein bisschen komisch war, was in dem Moment ich mir noch nicht so gedacht habe, wenn man drüber nachdenkt, weil ich habe es anderswo auch gelesen, die Leute, die das sagen, haben auch schon recht, diese Art der Vorstellung, da sitzt jemand im Publikum und schaut zu, das ist eigentlich immer nur Leute, die nicht im Roster sind, so eben, weil nachher auch Michael Pierce Hayes wird mal gezeigt.
Das stimmt.
Oder, hey, Bailey hat uns mal wieder besucht oder so Geschichten. Aber Samoa Joe ist ja eigentlich, stand jetzt offiziell ganz normaler NXT-Wrestler, sitzt da in Zivil am Ring. Das macht doch keinen Sinn irgendwie.
Ja, ich verstehe auch nicht, was das sollte.
Ja, also es ist ein bisschen eigenwillig, aber gut,
Der hat sich halt ein Ticket gekauft, der war zufällig da und hat sich ein Ticket gekauft.
Genau.
Ich schaue mir das mal an im Anzug. Warum denn nicht?
Ja, also es war, ich meine, und dann in Zivilklamotten, Samoa Joe ist natürlich auch ein bisschen ungewöhnlich. Also eben wie ein Gast halt, ne?
Ja, eben. Und das spricht halt auch eher dafür, dass er halt jetzt langsam aus dem NXT-Roster raus muss. Auch der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ich glaube, der ist auch 36, 37, irgendwie sowas um den Dreh. Der muss auch jetzt einfach den nächsten Sprung schaffen. Dann, wie lange wird er da noch machen? 3-4 Jahre oder so? Und deswegen, den musst du jetzt hochziehen und dann auch direkt ab zu SmackDown und dann hoffentlich gegen Leute wie AJ Styles oder so.
Wobei, ich lese ja auch immer wieder so mal, es gibt ja auch die These, dass Samoa Joe ganz zufrieden ist mit seiner Rolle, weil er da ja als NXT-Mensch nicht ohne Ende die ganze Zeit durch die Gegend reisen muss und jede Woche 3 Matches hat und so oder so. Also dass es halt eben eine Rolle ist, man hat einen sicheren Job, man kann wrestlen, man hat ein Standing, aber man hat eben nicht diese Superstrapazen, die Leute im Main-Roster haben.
Ja, ist halt immer die Frage, was man will, ne? Und auch da, man weiß auch nicht genau, was er damit den Offiziellen hinter den Kulissen da eben besprochen hat, ob er jetzt nochmal da den großen Singles-Push kriegt, ob er dann auch bei jeder House-Show zum Beispiel dabei sein wird, ist dann auch wiederum die Frage, aber klar, Main-Roster bedeutet deutlich mehr Anstrengung, deutlich mehr Reiserei. Wir haben das jetzt ja bei Cesaro diese Woche mitgekriegt, der ja hier die Deutschland-Tour promotet hat, der dann mal eben aus den USA nach Deutschland gekommen ist, da die ganzen Termine abgerissen hat und anschließend da direkt wieder rüber und heute Abend dann beim Rumble antritt, ne? Also
zweimal.
Ganz knallhart und gnadenlos. Also da muss man den Jungs auch echt Respekt zollen für die Kilometer, die sie da runterreisen.
Ja,
zweiter Kampf war Roderick Strong gegen Andrade Cien Almas. Zwei Leute, die noch relativ, beziehungsweise Andrade Cien Almas ist ja schon länger dabei bei NXT. Roderick Strong vor ein paar Monaten debütiert, aber irgendwie sind beide noch nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, also Almas hat ja offensichtlich, den haben sie ja ursprünglich als Face positioniert und den haben sie, war das der erste Kampf sogar gegen Ty Dillinger?
Ja.
Da haben sie ihn ja verheizt quasi. Wenn man jemanden, den man als Face positioniert, gegen den großen Publikumsliebling fährt, dann braucht man sich nicht wundern, dass er nicht so gut ankommt. Also es war vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt ist er ja zum verbitterten Heel quasi geturnt. Der sagt so, ihr wollt mich nicht, dann will ich euch auch nicht.
Und der Spanisch spricht, dieser böse Mensch, der spricht Spanisch.
Genau. Also ich finde,
baut die Mauer.
Ich mochte den eigentlich schon immer irgendwo. Der war jetzt zwar vielleicht nicht so als Persönlichkeit so faszinierend, aber im Ring agiert er ganz ordentlich. Wobei mir gerade einfällt, Noé José war diesmal gar nicht dabei, gell?
Nee, der war nur
Und
nominiert
dann.
als Breakout-Star.
Richtig, den hat man gar nicht gesehen. Weil der ja eigentlich auch immer, der ist ja auch so und sofort reinkommen und alle Leute sind happy, so ungefähr.
Das stimmt.
Also Dillinger, Quatsch, Almas fand ich da ganz okay. Roderick Strong, der sagt mir halt nichts, weil ich eben auch hier wieder, ja, ich habe gehört, der ist jemand, der kann was, der hat in seiner bisherigen Karriere schon ordentlich was gezeigt, die mir aber nichts sagt. Dann war er ja offensichtlich gedacht als Tag-Partner von Aries.
Genau.
Und das ist dann halt durch die Verletzung von Aries schiefgegangen. Und jetzt, wo offensichtlich Aries dann bei Tour 5 landen wird, wie es ja aussieht, dann wird es das Tag-Team wohl auch nicht mehr geben. Und jetzt müssen sie ihn halt als Einzelmann irgendwie anschieben. Und also ich kenne Roderick Strong nicht. Der agiert im Ring gut, was ich ja in dem Match auch gesehen habe, aber der hat für mich keine Persönlichkeit, an der ich mich irgendwie bisher orientieren kann, weil er halt eben nicht da war gefühlt bis dato für mich.
Genau, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Roderick Strong war für mich immer schon jemand, der im Ring unfassbar stark gewesen ist und dann eben, was die Ausstrahlung angeht, halt eher so, ne? Weiß ich nicht genau, was der mir sagen will. Das hat er bei Ring of Honor hinterher ein bisschen abgelegt, gerade dann, als er ein Heel geturnt ist und World Champ geworden ist, da hast du halt gemerkt, okay, der hat jetzt die nächste Stufe genommen, aber bei NXT und auch beim Publikum selber ist der halt noch nicht im Kopf. Also, das hast du auch gemerkt. Ich finde, bei diesem Kampf war das NXT-Publikum so still wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Weil normalerweise ist das NXT-Publikum ja so, boah, ne, und feuern ihre Stars an die ganze Zeit über. Und ich fand das unfassbar leise und da merkt man halt eben, dass die wissen nicht, ob sie Roderick Strong anfeuern oder richtig ausbuhen sollen. Also, weil ich weiß nicht, welche Rolle er verkörpert. Und auch die haben es bis jetzt noch nicht geschafft, irgendwelche Promos irgendwie rüberzubringen oder Interviewsegmente oder Videosegmente im Vorfeld. Da fehlt einfach noch was, dass du eben weißt, was dieser Strong da eben darstellen soll. Und insofern war das jetzt ein echt guter Kampf. Mir hat der Kampf wirklich gut gefallen. War auch schön hart geführt. Du hast gemerkt, dass die beiden da wirklich gearbeitet haben, um das Publikum irgendwie reinzuziehen. Also was sie da sich auch teilweise da weggestifft haben, es mal so auszudrücken, mit den Elbows und den Chops und so. Das war schon ordentlich. Und auch dieser von Roderick Strong, dieser Backbreaker auf die Ringpolsterung hinten und so. Das waren schon coole Aktionen, aber das Problem an diesem Kampf war einfach, dass den Leuten dieser Kampf ziemlich am allerwertesten vorbiging.
Also ich hätte so, jetzt wo ich es mal so denke, weil ich gerade den Vergleich, Austin Aries war ja auch jemand, den ich von außen nicht kannte, den haben sie aber irgendwie besser hinbekommen beim Einführen. Also beim Erstauftritt, besser gesagt. Vielleicht wäre es ganz geschickt gewesen, wenn man Aries mit Strong wenigstens so als Begleiter oder so als Sprachrohr hätte gekoppelt, damit man einen Ankerpunkt hat, an dem ich mich orientieren kann. Aber das haben sie ja gar nicht gemacht.
Nee,
Also,
aber dann wäre er auch automatisch wieder Heel gewesen. Auf einmal ist Roderick Strong Face, weißt du, das habe ich auch nicht
ja, aber
verstanden.
was wäre eigentlich gewesen im Tag-Team?
Wahrscheinlich Heel, weil Austin Aries ja auch Heel war.
Ja, aber ja, also es ist ein bisschen eigen, also wobei ich die ganze Show hier mit den Heels, da kommen wir ja auch, also zumindest bei den Männern, da zieht sich was durch für meine Finn, was ich sehr interessant fand, aber da kommen wir dann noch drauf, denke
Okay.
ich, wenn ich es nicht wieder vergisst. Also das war ein gutes Match, aber es war halt da und da war, also es, ja.
Ja, wie gesagt, also man hat gemerkt, dass die beiden wirklich da hart gearbeitet haben, dass sie auch vom Publikum angenommen werden. Aber so richtig gezündet hat der Kampf halt eben nicht. Also das war starker Kampf. Also was soll man sagen? Es war halt ein wirklich guter, bemühter Kampf, aber aufgrund dieses fehlenden Aufbaus für die beiden Charaktere hat es halt irgendwie nicht so, also für mich nicht funktioniert. Ich fand den Kampf an sich ordentlich, aber ich habe mich da nicht emotional irgendwie invested
Ja,
gefühlt. Und das war halt eben
genau.
das, was mir gefehlt hat. Ich finde, dass Almas inzwischen besser rüberkommt. Ich fand, das war jemand, auch mit seinem Auftritt, der war halt als Heel gemacht, als er da reinkam mit seinem Hut und so, auch schon mal bei seinem
Ja.
ersten Auftreten. Ich finde, dass er jetzt mehr zu sich findet und dass er auch mehr Ausstrahlung entwickelt, aber auch das braucht noch ein bisschen. Das sind zwei Leute hier gewesen. Ja, das war der erste Schritt, sagen wir es mal so, in die richtige Richtung für beide. Bei Roderick Strong bin ich mir nach wie vor nicht sicher, wo WWE mit ihm hin will und ob der nicht irgendwann in der Cruiserweight Division versauert.
Ja, wobei, ich meine, auch interessant, wenn in der Cruiserweight Division kann ja auch was passieren. Siehe Neville, der ja auch jetzt plötzlich einen Charakter hat.
Ja, aber die Cruiserweight Division interessiert trotzdem kaum jemand. Das ist halt das Problem.
Ja, aber sie wird jetzt zumindest interessanter als vorher.
Das stimmt, das stimmt.
Und
Aber da
da,
brauchst
also
du halt auch
sag
nicht.
mal, Ja, ich wollte gerade sagen, sagen wir es mal so, wenn du sagst, durch Neville wird sie viel interessanter, ist es einerseits irgendwie kritisch, weil dann sagt das ja viel über die anderen aus, aber man könnte auch sagen, die profitieren voneinander.
Das stimmt. Ja,
und mein Rich Swann hat ja auch eine Ausstrahlung, so ist es ja auch nicht. Ja,
das Schlimme ist halt, dass Rich Swann keine vernünftigen Dialoge oder Promos kriegt, weißt du, er kriegt halt irgendwelche Kacke geschrieben da und...
ja, aber er kann tanzen.
Ja, und er kann tanzen, weißt du, und dann sagt dann, und er gibt dem Bösewichten lustige Spitznamen, wo sich halt die Leute denken, so, sag mal, wie willst du denn das hier erzählen? Was halt überhaupt nicht passt, aber das ja. haben wir auch schon im anderen.
Aber er hat immerhin keine Liebesgeschichte verpasst bekommen, das ist ja auch schon was.
Aber ich sag's nochmal, ich fand's. Sehr gruselig. Ja, ich fand diese Puppy-Love-Geschichte mit Alicia Fox fand ich auch ganz gruselig, aber dafür fand ich den Kampf zwischen Cedric Alexander und Neville beim letzten Tour of Five Live umso besser. Den fand ich sehr, 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 sehr gut und auch da nochmal die Empfehlung, schaut euch das mal an, trotz gebotschtem Ende, sehr, sehr starker Kampf.
Ja, also Neville geht eigentlich auch immer.
Das stimmt. Und er hat, der hat auch erstmal, der hat am Profil dazu gewonnen, ist auf einmal, interessiert man sich halt für ihn. Und das haben zum Beispiel hier Roderick Strong und Almas eben noch nicht. Almas noch mehr als Strong, aber.
Ja, es potenziert sich halt, weil da zwei Leute gekoppelt wurden, die eben beide das gleiche Problem haben. Die haben niemand an. Der Widerpart kann das nicht ausgleichen, weil sie eben beide die gleiche Hälfte sind quasi. Also zwei Yings und da fehlt dann das Yang für beide so ungefähr. Toll. Ja,
und deswegen habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum Roderick Strong gewonnen hat. Ich habe zwar erwartet, dass er gewinnt, aber eigentlich so von der Entwicklung her wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, dass Almas gewinnt. Mhm. Auf irgendeine hinterhältige Art. Bei mir gewinnen aktuell alle Heels immer hinterhältig und das klappt meistens nicht.
Ja, dann hast du aber hier natürlich die falsche Show erwischt.
Ja, das stimmt. Sagen. Ja, das stimmt irgendwie. Naja. Ich bin eh beim Tippen immer schlecht, also von daher ist das wurscht. Ja, Roderick Strong gewinnt dann am Ende und mit dem Sick Kick, wie gesagt, ordentlicher Kampf und von beiden hart geführter Kampf, aber eben so von der Atmosphäre her finde ich ziemlich mau, was für ein NXT-Event, um es mal so auszudrücken. Jo. Ja, nächster Kampf, Tag Team Championship on the line zwischen den Authors of Pain mit Paul Ellering gegen Team DIY, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Ja, DIY haben sich ja erst letzte Woche oder vorletzte Woche erst das Rematch mit The Revival geliefert, war auch wieder ein richtig, richtig schöner Tag-Team-Kampf und ich bin sehr gespannt, ob Revival jetzt auch mittelfristig irgendwie ins Main-Roster aufsteigen, weil auch da, die Geschichte ist mehr oder weniger erzählt, außer die sagen jetzt halt eben nach diesem Kampf so, ah ja, wir sind die einzige Hoffnung für die Division und nehmen es halt eben dann mit The Authors of Pain auf. Ich war sehr überrascht, dass die dann doch ja, den Titel schon gewonnen haben. Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe es ja auch beim Roundtable gesagt. Ich habe darauf getippt, dass irgendwie DIY durch die Q gewinnt oder sonst irgendwas. Ist nicht so gekommen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du damit gerechnet, dass hier der Titel schon wieder wechselt?
Nee, also ganz, ganz kurz zu Revival. Ich fände die Idee Revival gegen Authors of Pain interessant, aber es sind halt zwei Heel-Teams gegeneinander. Das macht man ja traditionell wohl eher nicht.
Aber ich finde, dass Revival gar nicht mehr so Heel sind. Ach, weil die
waren noch die totalen Heels gegen DIY. Aber also ich fand schon, dass die sehr, sehr als die Bösen in Szene gesetzt wurden. Die auch schummeln ja offensichtlich und ja. Halt. Also zwar vielleicht nicht so aus niederträchtigen Gründen, weil sie einfach böse Menschen sind, aber sie sind halt so mehr so die opportunistischen Heels, nach dem Motto, wir tun halt was wir wollen und ja, so ein bisschen Baron Corbin ohne Arschloch-Attitüde.
Ja, aber ich finde ja, dass sie aufgrund ihrer Leistungen halt inzwischen immer beliebter werden, weißt du, die sind einfach so gut, dass die Leute
schon, aber,
dazu aber tendieren, sie anzufeuern.
Deswegen sind sie ja vielleicht auch gegen DIY noch so gut gesetzt gewesen, weil das die ultimativen Lieblinge sind, ja, so absolut. Ungefähr. Gerade vor allem Gargano natürlich. Also ich weiß, ich habe auch mich gefragt, ich finde den Ausgang des Matches eigentlich in einer gewissen Form konsequent, weil einfach die Authors so dermaßen als Naturgewalten inszeniert sind, dass sie gegen zwei so gern ich DIY auch mag, absolut, gar kein Thema, die sind halt ja viel kleiner und schwächer eigentlich. Und wenn dann zwei so Monster einigermaßen ins Rollen kommen, dann wäre es eigentlich nur konsequent, dass sie auch tatsächlich gewinnen, finde ich.
Ja.
Und eben, also eigentlich hätte DIY, das ist ein bisschen quasi realistisch, wie sollen die gegen diese zwei Viecher gewinnen? Durch Schummeln machen sie, weil sie guten sind, bleibt also nur die Disqualifikation, weil die Authors irgendwas gemacht hätten. Ich war vor allem, die größte Überraschung für mich war, dass die Authors ganz straight und fair gewonnen haben. Ja. Die haben nicht geschummelt. Paul Ellering hat diesmal kein bisschen am Mitch irgendwas gemacht, hat nicht irgendwie mal irgendwie eingegriffen. Nada. Die haben ganz legal, ganz fair einfach die overpowered und gewonnen.
Ja. Punkt. Und was ich auch sehr mochte, war die Kommunikation zwischen den Authors of Pain. Also ich finde ja, die sind ja so austauschbar, so für sich, so Akim und Rezar. Ich kann die noch immer nicht auseinanderhalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich glaube, einer hat ein Tattoo und der andere nicht, ich weiß es nicht. Aber was ich halt eben cool fand, war, wie die beiden wirklich dann auch miteinander geredet haben und wo du dann, ich habe das Gefühl gehabt, also das ist jetzt eine einfache Assoziation eines Fans, ich hatte halt Gefühl gehabt, wirklich, dass die beiden da ihren Charakter halt eben geformt haben durch diese Art der Kommunikation. Weißt du, dass der eine zum anderen geht, so komm, steh auf oder jetzt komm, mach das und so. Mhm. Das hat für mich irgendwie was Militärisches fast schon gehabt. Also ich finde, dass die beiden wirklich, Corey Graves hat die dann, glaube ich, auch irgendwie als Sherman Tanks bezeichnet. Ich finde, das hat gut gepasst irgendwie so. Ich finde, die hatten wirklich was Koordiniertes, Starkes und Unzerstörbares. Und auch wenn ich nicht viel davon erwartet habe, wie die beiden da im Ring funktionieren. Klar sind die irgendwie limitiert in ihren Aktionen, ne? Sind natürlich nicht so spektakulär, aber trotzdem haben die ihre Rolle da super erfüllt. Und das hat natürlich, wie du schon gesagt hast, mit Ciampa und Gargano hast du das perfekte Underdog-Tag-Team, was halt die ganze Zeit versucht, mit Technik und Leidenschaft gegen diese Kraft zu halten. Und das hat gut funktioniert in diesem Match und hat für mich auch echt zum launigen Kampf geführt, wo ich nicht erwartet hätte, dass der so klar endet. Aber wie du schon gesagt hast, eigentlich macht es nur Sinn, wie es dann ausgegangen ist.
Ja, also ich war wirklich sehr positiv überrascht, wie die sich da eingefügt haben, dass die auch mehr können wie zwei Berge sein, wenn man sie vernünftig koordiniert. Ich fand ein bisschen wie er einer von den zwei in dem Aufgabegriff drin war. Mhm. Dass dieses Babyface-mäßige, nein, ich halte jetzt durch und widerstehe, und wo er dann auch sagt, hau mich nochmal, das war doch auch irgendwie dieses Segment.
Ja, ja.
Das fand ich ein bisschen komisch für die Heels, also für die eigentlich, wobei, die waren ja auch eben gar nicht so wirklich, die waren ja nicht böse, sie waren halt einfach
dominant
konsequent.
Waren die halt. Ja.
Sie sind eigentlich in diesem Match, also ich finde, Revival schummelt in jedem Match mehr wie die Authors in diesem Match, also eigentlich. Die waren einfach straight, sachlich, nüchtern, Wumms. Wir machen euch platt und haben es auch geschafft. Wobei ich auch ein bisschen, so sehr ich DIY mag, immer die Gargano ist immer der das Opfer quasi, so der Sami Zayn im Tag-Team.
Ja.
Das ist auch gut, wenn es mal nicht jedes Mal passiert, sag ich jetzt mal. Nö, also ich fand das okay. Die Frage ist, was machen sie jetzt? Ob jetzt dann DIY jetzt quasi als nächstes wieder sich rankämpfen dürfen, müssen sie eigentlich, weil meinst du, was gibt es überhaupt noch an Tag-Teams bei NXT?
Nicht mehr so viel. Der TM61 sind ja
verletzt. Achso, die sind verletzt, genau.
Aber ansonsten bleibt da nicht mehr so mega viel übrig. Also konsequenterweise müsste man ja, also mal jetzt mal angenommen, dass Revival noch nicht aufsteigen irgendwie ins Main-Roster, könnte ich mir halt sowas wie ein Three-Way vorstellen. Dass du sagst, okay, wir haben jetzt drei Tag-Teams, am Ende streiten sich halt eben Ciampa und Gargano mit The Revival irgendwie darum, wer den Title-Shot bekommt. Und da kommt William Regal raus und sagt, hier, komm, die einen sind unzerstörbar, komm, wir schmeißen jetzt alle ineinander. Und bei WrestleMania haben wir einen Three-Way. Das kann, glaube ich, auch eine gute Nummer werden. Ansonsten sehe ich halt auch keinen Herausforderer aktuell. Wie gesagt, hier im 6-1 sind verletzt. Und mir fällt aktuell einfach keiner ein, den man da irgendwie reinholen könnte.
Und mir fällt aber auch für DIY keine Rolle im Main-Roster ein, wo sie nicht völlig überflüssig wären, weil einfach eh gefühlt zu viele Tag-Teams da sind.
Ja.
Und das wäre sehr schade, wenn die da dann irgendwie verbrannt wären. Auch selbst bei SmackDown, da gibt es auch schon zu viele.
Schau dir doch mal an, wie es aktuell um American Alpha bestellt steht. Ich finde auch, dass die jetzt nicht, obwohl sie Tag-Team-Champions sind, haben die, finde ich, seit dem Debüt im Main-Roster jetzt nicht unbedingt an Profil dazu gewonnen.
Ja, wobei da auch das nicht geholfen hat, finde ich, diese ganze Storyline mit Gable ist verletzt.
Ach so,
wird
ja.
Von den Usos rund gemacht. Das war ja, das fand ich ein bisschen komisch, dass man die hochzieht und dann quasi erstmal ein paar Wochen lang zur Seite legt. Es ist ein bisschen, da haben sie mit Enzo und Cass mehr angestellt, sage ich jetzt mal. Und die spielen
das stimmt.
Titeltechnisch gar keine Rolle. Also alles ein bisschen eigen. Und komisch, aber ja, mal schauen. Also ich finde, mich hat dieses Match rundum eigentlich schon sehr positiv. Ja, mir hat's gefallen. Ich fand's gut. Also,
ja.
Weil halt eben mich jetzt auch die Authors das erste Mal mir quasi was gegeben haben. Die Authors gegen TM61 fand ich nicht so gut.
Das stimmt. Es war aber auch sehr kurz, muss man dazu sagen. Ich fand aber das durchaus auch einen guten Kampf, weil auch da TM61 auch in die Stärken der Authors eingespielt haben. Hier hat er natürlich noch ein bisschen mehr Zeit. Ich fand auch teilweise die Double-Team-Manöver von den beiden extrem beeindruckend. Ne? Also klar, wenn man jetzt böse ist, kann man halt sagen, so ja, die Authors haben halt viel zu oft genoselled und so. Aber hey, what the fuck? Da stehen halt 140 Kilo gegen 90 Kilo. Beim einen steckt nun mal Wumms dahinter, wenn er zuschlägt, beim anderen deutlich weniger. Ne? Und so haben dann DIY haben halt immer ihre Hope-Spots bekommen, wo sie dann auch echt Gas gegeben haben und auch ihre schnellen Aktionen irgendwie ins Spiel bringen konnten. Aber es hat dann am Ende nicht gereicht. Und auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, hat es halt in dieser Form Sinn gemacht.
Jetzt muss ich gerade gucken, war das in dem Match mit den Suplexen?
Mit den Suplexen, meinst du mit den German Suplexen? Was meinst du? Ja, ja, das, der Jumper hat auch die beiden Authors German
also
Suplexed.
Der
ja, ja.
erste, der sah mir noch so aus, als ob sie da ein bisschen sich vertan haben, weil der sah nur sehr schlampig aus. Als ob der Author quasi nicht so richtig mitbekommen hat, dass er sich jetzt auch ein bisschen abstoßen müsste, sage ich jetzt einfach mal.
Der sah ein bisschen schief aus, ja, ich weiß,
ja,
was du meinst.
Weil eigentlich ist ja auch so ein unfassbarer Riesenbrocken und dann so ein kleiner Grischspiel und der soll den dann irgendwie suplexen, wie soll das gehen? Aber war schon cool gemacht. Also es war, also ich fand es wirklich richtig gut und die DIY, so sehr ich ihn ja auch einen längeren Titel Tragedauer, einen Titelreign gönnen würde, ich glaube, denen schadet es nicht.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass DIY als Jäger besser sind als Titelträger. Ich glaube, dass diese Cinderella-Story, die sie ja da gehabt haben gegen The Revival, das war super Sache, um die halt eben da wirklich groß rauszubringen. Aber so kleine Tag-Teams, also körperlich kleine, unterlegene Tag-Teams als Champion sind halt immer schwierig, finde ich. Und gerade wenn du dann sowas wie die Authors da nebenbei hast, glaube ich, ist das einfach für die Kampfdynamik interessanter, wenn die Underdogs wirklich dann gegen die großen Jungs da ankämpfen. Und das macht, glaube ich, mehr Spaß als Zuschauer. Insofern, ich kann damit leben, auch wenn ich falsch getippt habe, sagen wir es mal so.
Ja, dann, ich habe mir hier notiert, für nach diesem Match gab es ja eine kurze Pause, wo dann auch wieder Werbung lief. Für irgendeinen.
Du hast die Werbung notiert?
Ja, weil mir da aufgefallen ist, war ja das Handyspiel von der WWE.
Ach, stimmt, ja.
Das, wie auch immer es heißt.
WWE Champions heißt es. Ja. Ich habe es mir versucht runterzuladen, es lief nicht auf meinem Handy.
Ich fand es sehr irritierend, dass man hier einen Werbespot fährt mit computeranimierten Wrestlern, Macho Man auch natürlich, da kann man streiten, ob das geschmackvoll ist, der ist ja schließlich tot. Und wie auch immer, also mäßig animierten Computer, wahrscheinlich die Models aus dem Spiel und auch dem Rock, aber dem Rock seine Catchphrases sind zensiert.
Das
da
stimmt.
War S und was auch immer, noch was war das andere, wo dann quasi weggemutet ist. So wie wenn du jetzt ein Eminem-Lied im Radio hörst.
Genau.
Und ich denke mal, Leute, erst, das ist doch wohl wirklich total beknackt. Das könnte
bei, bei Rollins aber auch. Bei Rollins glaube ich auch.
Das weiß ich nicht mehr. Das kann gut sein. Also das vor allem, weil es so ultra auffällig ist, dann nehmt doch gerade beim Rock, der hat doch ein paar mehr Catchphrases, dann nehmt halt mal eine, wo ihr nicht irgendwas rausmuten müsst. Also das fand ich ein bisschen komisch.
Die waren eh sehr verstörend, diese Einspieler, weil ich fand auch, dass Ric Flair hatten sie hinterher auch nochmal und ich fand, Ric Flair sah aus wie Terry Taylor, aber das ist eine andere
und
Geschichte.
Auch, und irgendwann mal der Kentucky Fried Chicken Werbung mit dem goldenen Colonel, das war auch sehr merkwürdig. Also ich finde eigentlich die Kentucky Fried Chicken Werbungen ganz lustig, gerade die mit Dolph Ziggler und Mist drin, die ist einfach so absurd dämlich, aber lustig, aber die war jetzt komisch.
War der goldene Colonel, war aber nicht Goldust, oder? Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt.
Nee, Goldust, ich habe mich gefragt, ist es Ziggler, den sie irgendwie, aber ich glaube, es war, glaube ich, gar kein Wrestler, aber ich könnte es nicht beschwören. Also es war komisch auf jeden Fall. Aber gut, wobei natürlich das Absurdeste bleibt immer noch die Juwelier-Werbung in den Main Events, weil das so gar nicht passt zu meiner Wahrnehmung vom Wrestling, dass man mit hochwertigen Juwelen quasi da mit dieser Marke bewerben sollte.
Alter,
aber egal.
Ich sitze hier immer und habe ganz viel Schmuck um mich rum, weißt du?
Naja, Bling,
weil ich
halt
kann.
Aber es ist ja nicht Bling, das wäre ja nur logisch. Nein, es ist so Verlobungsring, der auch mal mehr wert sein darf. Weil
dann gehst du halt auch mit der bösen Natalia deinen Ehering kaufen und so, weißt
oh
du?
Oh ja, das war auch klasse. Aber na gut, nee, also das war, ja. Das am Rande nur, aber dann halt, ja, und dann kam, richtig.
Dann kam Seth Rollins erstmal raus.
Genau,
vor allem.
Und dann kam dieser Spot, wo die Kommentatoren irgendwas brabbeln, wo man dann, und dann im Hintergrund merkt man, oh, Auftrieb, und dann, oh, Seth Rollins ist da, was macht der hier?
Ja, das fand ich eine ziemlich coole Idee. Wir haben da auch schon beim Roundtable drüber gesprochen, dass es eigentlich eine coole Sache wäre, die Fehde zwischen Rollins und Triple H halt zu NXT zu verfrachten, weil ja NXT Triple H's Lieblingskind ist irgendwie. Und so ist es dann ja auch gekommen. Ne? Dann steht er halt da, ich weiß, dass du da bist, ne? Brüllt dann eben ins Mikro, hier, komm raus und stell dich, ne? Ich hasse dich, du hast mein Leben ruiniert und all sowas. Ja, finde ich eine gute Art, um diese Fehde halt auch bei NXT voranzutreiben, weil vorher hat die ja so rumgedümpelt, ne? Also dieses Stillschweigen, nachdem quasi Triple H Seth Rollins den Titel gekostet hat, war ja furchtbar. Einfach mal so ein halbes Jahr oder wie lange das jetzt war, da sich gar nicht mehr zu melden, das finde ich halt so scheiße.
Aber er hat ihn jetzt das Match um den Roster-Spot, das ging auch von Triple H aus. Das habe ich schon richtig verstanden, oder?
Um den Rumble-Spot meinst du?
Ja, Rumble-Spot meine ich, ja.
Ja, genau, ja, ja. Das ging wohl auch von Triple H aus, ja.
Genau. Also, ich finde, die Basisidee, das bei NXT unterzubringen, habe ich gar kein Problem mit. Das passt eigentlich auch. Ich fand nur die Art, wie sie es dann umgesetzt haben, die ist für mein Empfinden ein bisschen auf die Nase gefallen. Aus zum einen, dass Triple H nicht sich körperlich einmischt, das ist konsequent, das passt. Dass dann Rollins den Sicherheitsdienst verprügelt, passt auch irgendwie. Aber es hört dann so plötzlich so auf, so jetzt kommen noch zwei mehr, ach, jetzt geht's dann doch raus irgendwie. Aber vor allem habe ich mich persönlich daran gestört, dass das Kommentatorteam nichts gesagt hat, die 3 Minuten lang. Die haben alle quasi verblüfft. Die haben alle verblüfft geschwiegen und haben das irgendwie gar nicht so unterfüttert noch, jenseits von, oh, da ist Seth Rollins. Und jetzt hören wir mal zu, was er sagt. Also, dadurch ist das Ganze ein bisschen so auf die Schnauze gefallen, für mein Empfinden. Dadurch ist nicht die Dramatik da gewesen, weil auch das Publikum nicht genug, also ich fand auch das Publikum war gar nicht so, hat gar nicht so gepoppt, wie man sich's vorstellen könnte. Also, es war alles, es hat ein bisschen gedämpft für mich gewirkt, was eben durch die Abwesenheit von, gerade Corey Graves, der ja einen Sinn machen würde, weil er ja mit Rollins im Main Roster auch zu tun hat, als Kommentator von Raw. Aber nichts, nada, die schweigen da einfach und das fand ich ein bisschen wenig. Also ein bisschen komisch.
Ich fand das aber durchaus okay, einfach weil, um das mal zu unterstreichen, dass es halt eine nicht geplante Aktion gewesen ist. Also ich fand das Segment an sich fand ich sehr stimmig und hat mir auf jeden Fall oder hat bei mir auf jeden Fall mehr Lust auf diese Fehde gemacht, die halt vorher bei mir so unter der Kategorie, ja, passiert halt gelaufen ist. Aber jetzt so langsam, ich hoffe auch, dass sie das jetzt beim Rumble weiter fortsetzen. Ja, aber langsam kriege ich da zumindest ein bisschen Laune drauf, sagen wir es mal so.
Ja, ich weiß nicht, an mir läuft es ein bisschen vorbei, weil ich irgendwie auch Seth Rollins hat für mich ein bisschen an Interesse verloren aktuell mit dem ganzen, jetzt Buddy da wieder so ein bisschen mit Reigns rum und alles und diese ganze Inzucht der Fäden auf Raw, die lässt mich mehr in Richtung SmackDown gravitieren, sagen wir es einfach so.
Ja, aber ich finde, dass Rollins jetzt auch mit dieser Aktion, dass er einfach so unaufgefordert in Anführungsstrichen halt eben bei einer Show auftaucht, das finde ich schon ganz cool. Ich habe heute noch bei Twitter geschrieben, so Rollins als Loose Cannon halt eben, der nicht zu kontrollieren ist, fände ich eben ganz nett. Also nicht zu kontrollieren, nicht im Sinne von Lunatic Fringe, also von sich aus einfach total bekloppt, sondern einfach nur vollkommen wütend und außer sich und so. Ja, das fände ich eine gute Sache.
Prinzipiell ja, aber da kommt eben wieder mein Punkt rein. Für mich wurde das ein bisschen zu wenig als schockierend verkauft, sondern einfach, also außer das Schweigen der Kommentatoren, weil sie so schockiert waren, dass ihnen nichts einfällt, sollen mir das rüberbringen, aber dann kam es bei mir nicht gut genug an. Einfach ein bisschen. Aber ja, mein Gott.
Das passiert. Aber,
ja, gibt Schlimmeres.
Du bist deswegen kein schlechter Mensch.
Nö.
So, nächster Kampf. Nächster Kampf ist für die NXT Women's Championship zwischen der immer noch ungeschlagenen Championess Asuka gegen Nikki Cross, Peyton Royce und Billie Kay. Peyton Royce und Billie Kay weiterhin als BFFs unterwegs. Nikki Cross als die komplette, Nutshell oder so? Also die komplette durchgedrehte. Ja. Und Asuka halt eben als dominante Championess. Und den Kampf fand ich auch ordentlich, fand es gut, wie sie halt eben den Zusammenhalt zwischen Royce und Billie Kay halt eben dargestellt haben, wobei die beiden mir halt als Wrestlerin selber halt irgendwie so gar nichts sagen und gar nichts geben. Ich finde die sehr langweilig im Ring und auch hätten die nicht so dieses Gimmick, würde mich glaube ich noch viel weniger interessieren. Aber
also dieses Mean Girls Gimmick, wir sind die Bösen, die bösen Cheerleader quasi, die wirken ein bisschen zu künstlich auf mich und ich habe noch das Problem, dass ich mein, bei denen, klingt blöd, aber ich bringe die jetzt mal durcheinander, wer ist eigentlich wer? So ähnlich sehen sie sich ja eigentlich auch wieder nett, aber trotzdem.
Die eine ist die so aussieht wie Poison Ivy.
Ja, die eine hat halt auch so rote Strähnen im Haar und die andere nicht, aber und die eine hat ein bauchfreies Outfit und die andere nicht, aber das ist also so ein Seeloch im Bauchbereich. Aber also, aber die wirken halt auch ein bisschen schrill und bunt. Ich meine, nicht, dass Asuka nicht auch bunt ist, aber die ist halt aus einer anderen Welt quasi und Nikki Cross ist auch aus einer anderen Welt. Also das ist ein richtiger Styles-Clash sozusagen.
Aha,
Ein
wunderbar.
Stilbruch. Also es war ein bisschen komisch. Das Match an sich, mir sind halt ein paar Spots in Erinnerung eher geblieben, aber ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nicht so mitgenommen. Das insgesamt Match, ich fand sehr überraschend war für mich dieses Doppelteam, dass sie durch den Tisch hauen am Kommentatorenpult.
Genau.
Dass sie Nikki Cross einfach und dass die dann auch wirklich komplett raus war aus dem Match nach dem Moment,
Ja.
dass die nicht nur irgendwie irre wieder angetanzt kommt. Das fand ich eindrucksvoll und auch relativ wuchtig und hätte ich bei NXT aus irgendeinem Grund so gar nicht erwartet. Bei den Frauen noch weniger. Also es war und noch von diesen zwei Frauen noch weniger, weil die ja eigentlich mehr so die Bitches sind, aber nicht so die brutalen
Das stimmt, ja.
gefühlt. Und halt, wie ich auch. Tatsächlich in dem Moment so, wobei es macht nicht so viel Sinn in diesem Match. Du hast hier zwei BFFs. Wer gewinnt denn eigentlich? Das war
Ja,
auch.
gut, die waren sich ja sehr einig. Die haben ja vorher schon gesagt, dass sie gemeinsam regieren wollen, wenn sie gewinnen.
Ja, also wie auch jemand sagt, das Lay-Cool-Prinzip quasi,
Genau das, ja.
aber dann ist auch tatsächlich, wenn man es so sehen mag. Du hast hier Nikki Cross, die da weit weg vom Ring rumlümmelt in ihrem Tisch, in dem sie gerade durchgeworfen wurde. Und Asuka ist auch ausgenockt.
Das hat mich übrigens am meisten gestört, wie lange Asuka da draußen lag nach
Ja.
einer Aktion. Weißt du, so
Ja.
die super dominante Championess liegt einfach mal gepflegte 4 Minuten draußen und ist K.O.
Ja,
So.
und dann halt, klar, Wrestling ist nicht logisch, da braucht man nicht rumtun. Aber eigentlich, wir machen ab, wir werden gemeinsam Champion sein. Und dann sind beide Gegner ausgenockt. Was mache ich? Ich hole mal die ausgenockte Gegnerin ein und will sie pinnen, dass das mal einfach so die Heel-Taktik nimmt. Wir pinnen uns gegenseitig. Fertig. Match rum.
Ah, willst du
Das
Fingerpoke of Doom hier haben oder
das
was?
wäre aber eigentlich in diesem Zusammenhang für diese Charaktere eigentlich doch eine gute Idee gewesen. Stattdessen machen sie einen Pin draus und die zweite unterstützt sie quasi beim Pin, indem sie nur draufdrückt, damit sie besser die am Boden halten kann. Und dadurch verlieren sie dann letzten Endes. Also eigentlich wäre das einfallsreicher und auch schlüssiger gewesen, wenn sie gesagt hätten, okay, wir nutzen jetzt die günstige Gelegenheit, die sich uns bietet, dass wir die eine haben wir gemeinsam ausgenockt, was ja ein starker Moment war, und die andere ist auch gerade fertig. Und jetzt, hey, super, nutzen wir die Chance und dann haben wir den Titel geklaut. Ich meine, und Asuka wäre doch ja nicht auch geschützt gewesen, weil sie war ja
Ah,
K.O.
das ist doch total scheiße für den Titel. Wäre das
Ja,
doch
aber du
gewesen.
hättest Asuka, glaube ich, nicht wirklich beschädigt, weil ja eben sie ist ja nicht gepinnt worden,
Ja,
sondern
aber so ein
halt.
Titelwechsel, weil sich die Tag-Team-Partner pinnen, ist doch Kacke.
Ja, es wäre aber, hätte gepasst, es hätte Heat gegeben. Aber, also so,
Ah.
aber so kommen sie halt wieder auch irgendwie blöd rüber. Was
Ich
ist die
fand das.
Motivation zu sagen, wir wollen jetzt Asuka nochmal extra demütigen? Das kannst du vielleicht als Motivation verkaufen, aber das ging halt nach hinten los. Also,
Ja, das Ende war eh sehr antiklimatisch, fand ich. Also,
ja.
dass dann Asuka einmal kurz ausgerastet ist, die eine aus dem Ring kickt und die andere dann den Kopf wegtritt, dann war der Kampf vorbei.
Ja, aber
Und
das
war es
ist
auch
ein
so, huch.
typisches Asuka-Match für mich. So, irgendwann haut sie halt mal einen Fuß und einer dieser Fußtritte zählt dann plötzlich doppelt quasi und dann ist die andere K.O.
Ja.
Es ist so der quasi Strong-Style-Problem, das ich immer habe. Bei Asuka ja auch, sage ich jetzt mal, in dem Fall. Aber ja, also das hat irgendwo. Mö.
Das war halt okay und der Kampf war da, aber es war jetzt nichts, wo man sich Ewigkeiten dran erinnern wird, um es mal so zu sagen.
Asuka ist auch wieder so eine Figur, wo ich mich frage, wenn die das erste Mal verloren hat, was fangen sie mit der dann nur an?
Dann geht die hoch ins Main Roster.
Ja, und dann verliert sie da auch irgendwann mal ihr erstes Match. Und was machen wir da dann mit ihr?
Das ist halt immer das Schwierige, wenn du Akteure mit so extremen Siegesserien und so extrem dominanter Charaktere darstellst, ne? Dann musst du halt dir irgendwann überlegen, ja, was du denn eigentlich mit der machst. Ne, und wann du die verlieren lässt. Also
Also.
eigentlich musst du die relativ früh verlieren lassen, damit halt gar nicht diese Dominanz zu dominant wird, so blöd das jetzt klingt.
Ja, also ich sag mal so, das Problem hätte ich ja theoretisch mit Nia Jax auch, die ja auch als Monster hingestellt wird. Oder Braun Strowman von mir aus. Aber bei Nia Jax, da verkrafte ich das eher, dass die verliert, weil die halt einfach nicht so beweglich ist. Und die hat also offensichtliche Nachteile in ihrem Match auftreten, weil sie halt einfach, ja, man kann um sie rumkämpfen, sage ich mal, gefühlt. Aber eine Asuka ist ja so das Complete Package quasi. Und wenn die dann gegen eine normale Frau verliert und nicht eben so ein Monster wie jetzt, dann ist irgendwo ihr Nimbus weg und dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber
ja, das stimmt.
Ist schwer zu sagen. Ich meine, das könnte ich bei Nakamura auch sagen, aber der hat noch eine ganz andere Portion Extravaganz, die das alles übertüncht, sage ich jetzt mal irgendwo.
Ja, das stimmt.
Das hat eine Asuka nett, die, wenn die erstmal besiegt ist, dann finde ich sie, dann hat sie irgendwo ein bisschen, ja, dann ist sie halt eine von allen. Aber ja, wir werden es sehen.
Muss mal gucken, wie sie das entwickelt. Also, ich glaube halt auch, aber ich glaube halt, das wird zumindest bei NXT so weit rauslaufen, dass wenn die den Titel verloren hat, kriegt sie vielleicht noch ein Rematch, verliert das auch noch und dann steigt sie halt eben auf. Weil es wird auch langsam Zeit, finde ich, für sie. Also, bei NXT hat sie jetzt auch nicht so viele Gegnerinnen mehr, gegen die sie auf jeden Fall kämpfen könnte. Da bleibt Ember Moon eigentlich halt, wie ich schon gesagt habe, als Herausforderin auf jeden Fall übrig. Aber ansonsten ist es halt eben schon ein bisschen dünn besetzt, was die Damen angeht. Und sie sticht da eben sehr heraus. Insofern konnte ich auch dieses Ende irgendwie akzeptieren, weil sie halt eben so extrem dominant in dieser Runde wirkt. Weißt du, Nikki Cross ist noch zu frisch. Die wäre theoretisch jemand, die sie durchaus herausfordern könnte, aber die ist einfach noch zu frisch dabei. Das heißt, das war jetzt erstmal so eine Learning Experience für die. Und die beiden anderen, sorry, also selbst zu zweit wäre das halt echt blöd gewesen, wenn Peyton und Billie Kay das Ding geholt hätten. Also
Also irgendwo, es hat nicht ganz, ich finde die Konstellation der Leute, die da untereinander angetreten ist, die passt nicht so ganz. Das wirkt ein bisschen, wir haben gar nichts Besseres, dann schmeißen wir mal vier Leute zusammen und hoffen, dass irgendeine Chemie rauskommt, so ungefähr.
Genau. Ja, das zeigt halt gerade eigentlich die Schwäche der NXT Women's Division auf.
Ja, es gibt ja auch nicht viele sonst. Ich meine, da hätte Mickie James jetzt gut reingepasst, aber die haben es ja gleich in den Main Roster gesteckt.
Alles hochgezogen, was halt nicht nied- und nagelfest war und alles, was halbwegs so weit war. Auch jemand wie Carmella hätte nicht unbedingt ins Main Roster gehört. Die hätte man auch erstmal noch ein bisschen bei NXT rummachen lassen können. Genauso wie Alexa Bliss zum Beispiel.
Ja, aber Alexa Bliss funktioniert ja echt gut eigentlich.
Aber das war die Überraschung. Und bei Carmella denkst du dir so, ja, warum ist die jetzt eigentlich hier? Und die kriegt noch immer keine vernünftigen Reaktionen und muss jetzt mit James Ellsworth rummachen.
Wobei ich ja auch nach wie vor der Meinung bin, Carmella hätten sie bei Enzo und Cass lassen müssen.
Du erwähntest mal sowas.
Ja, ich bin absolut. Alexa war ja auch eigentlich die Begleiterin von zwei Typen. Die zwei Blake und Murphy interessieren keine Sau mehr. Ja. Seit sie die losgekoppelt haben, die hat davon profitiert. Und bei Carmella, die leidet drunter, dass ihr jetzt quasi der Support fehlt.
Das stimmt.
Und das, dann hätten sie es halt als in den irgendwann nur bei Raw rum, bei den Frauen, wo man halt Tauschnitte können. Fällt mir jetzt gar keine Ahnung.
Nia Jax?
Wer ist denn eigentlich noch unter Nia Jax? Wer kommt denn noch? Da hast du Alicia Fox und wer ist denn, da muss doch sonst noch jemand sein.
Weiß ich nicht mehr, ich habe die Damen-Division gerade nicht so auf dem Plan.
Also bei Raw ist halt echt bitter, da fallen dann immer alle ein, die es gibt. Oder haben also bei SmackDown will ich es ja sogar noch zusammenkriegen, glaube ich, aber egal. Also ja, mal gucken, aber ja, also es ist alles ein bisschen komisch, aber egal. Also ich fand, das Frauenmatch war jetzt nicht so oder die Welt, sage ich mal.
Nee, nicht so wirklich. Aber
das war ja auch, man wusste ja, hinten nach kommt noch was. Wobei ich hier auch, habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Danach hat man ja gesehen, Tyler Bate ist im Publikum.
Genau, Tyler Bate ist der Sieger des UK Championship Tournaments.
Haben die morgen, haben die heute beim Rumble, hat der ein Match?
Nee, aber den haben sie ja, WWE hat ja in der letzten Woche alles Talent, was halt eben bei den UK Championships dabei war, abgezogen. Das hat ja dann unter anderem auch WXW betroffen, die ja dieses Wochenende in London veranstaltet haben mit Progress zusammen. Mhm. Die haben quasi einen Teil des Talents halt eben rübergeholt, damit die bei den aktuellen Events dabei sind. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, das wäre ein bisschen unfair, aber es sieht wohl so aus, als würde die noch eine größere Rolle spielen. Es wird da unter anderem halt gemunkelt, dass die beim Rumble auftreten. Das weiß ich natürlich noch nicht, aber anscheinend auch noch irgendwo anders. Das werden wir mal sehen, wie das ist. Aber da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen.
Also ich fände, ich habe das nicht verfolgt. Deswegen eben so, wenn die mir diesen Mann jetzt schon zeigen, und das ist ja kein Promi, kein Michael Pierce Hayes, der ja auch mal zu sehen war, der quasi Rentner ist, dann würde ich jetzt erwarten, dass die beim Rumble irgendwo eine Rolle spielen. Das ist eine 4-Stunden-Show, wo sie jetzt auch nur ein Match mehr nach vorne gezogen haben. Dann gibt es halt ein Imprompto-Match, quasi Bate gegen, wer war der andere? Was weiß ich, das Rückmatch vom Finale halt von mir aus.
Gegen Pete Dunne.
Ja, oder halt Exhibition von mir aus, Tyler Bate gegen, was weiß ich, Tozawa vielleicht, aber.
Nee, du schmeißt die halt. Ich gehe davon aus, dass Tyler Bate Teil des Rumbles sein wird. Der wird irgendwie als Überraschungsteilnehmer damit reinkommen und hat sich quasi dafür. Er hat den Gürtel gewonnen und bekommt deswegen auch einen
Ja,
Rumble-Auftritt.
halt.
Das wird so mein Tipp sein. Ob jetzt Pete Dunne auch auftreten wird, weiß ich nicht. Also ich
Ja,
glaube, es würde reichen, wenn nur Tyler Bate auftreten würde.
also eben, er muss auf jeden Fall irgendwie eine aktive Rolle spielen, sonst fände ich das ziemlich komisch, wieso man den 2 Sekunden in Kamera hält und sagt, das war's, tschüss.
Ja,
Aber.
aber noch einen Kampf, glaube ich, werden sie nicht damit einbringen, weil das bringt doch nichts, die jetzt einfach da reinzuschmeißen. Die Hälfte vom Publikum kennt die nicht.
Ja, so wie die
Und
ganzen Cruiserweights halt, was wir ja jede Woche wieder machen, so ungefähr.
da funktioniert es ja auch nicht.
Eben. Ja, ich sage ja, also, wieso soll
Ja,
man das dann bei den UK-Leuten besser machen? Also.
ja. Ja, ich hoffe, dass man die ein bisschen besser schützt. Naja, aber das war halt auch so ein bisschen bitter jetzt auch für WXW. Ne? Die hatten eigentlich auch Tyler Bate, Trent Seven und Pete Dunne waren allesamt geplant dafür, dass die halt am Event in London teilnehmen und die mussten alle abgezogen werden. Die mussten nochmal die halbe Karte umstellen, weil die auf einmal nicht mehr antreten durften, weil WWE jetzt offensichtlich doch. Ja, es hieß ja zuerst, dass die dann trotzdem Indie-Bookings annehmen dürfen, aber inzwischen hat es WWE wohl sozusagen so umgewandelt, dass nur Indie-Bookings, die auf keinem Sender oder sonst
Richtig,
irgendwas
das habe ich aber jetzt, das meine
vertrieben
ich, hätte ich
werden.
schon öfters gelesen, dass es immer heißt, wenn es nicht ausgestrahlt wird, dann dürfen die Leute.
Genau, das Problem ist ja, dass WXW ja zum Beispiel WXW Now hat, was offiziell ja auch als Streaming-Dienst und alles Mögliche durchgeht. Entsprechend dürfen die da auch nicht mehr antreten.
Ja, dann, also ich meine, das klingt jetzt für mich so, als ob man das hätte erahnen können, sagen wir es jetzt mal so.
Ja, man hat halt, weißt du, man hat immer die Hoffnung, dass es dann doch noch anders kommt.
Ja, und ich meine, im Fall von Tyler Bate, der ist ja offensichtlich nicht nur einfach abgezogen worden, damit man jetzt sieht, der ist ja auch tatsächlich woanders.
Ja.
Und on camera zu sehen. Also die anderen zwei, was weiß ich, aber naja, wie auch immer. Also gucken wir mal. Aber das Gute war, dann kam das Main Event.
Genau, und der war diesmal ganz ausgezeichnet.
Ja.
Da hatten wir das Titelmatch zwischen Shinsuke Nakamura, dem Champion, und Glorious Bobby Roode und. Allein die Intros haben mich ja schon wieder fröhlich gestimmt. Wenn Bobby Roode sich erstmal natürlich elendlange Zeit lässt, bis er zum Ring kommt und dann, glaube ich, mit, was waren das, sechs oder
Acht, acht.
acht glitzernd gekleidete Damen am Arm irgendwie in die Halle kommt und Shinsuke Nakamura auf einem Stroboskop-Surfbrett, um es mal so auszudrücken, dann zum Ring fährt. Ich musste ein bisschen an, ich weiß gar nicht mehr, welche WrestleMania das war, aber der Undertaker hatte auch mal so ein merkwürdiges Entrance gehabt, wo er quasi zum Ring geschwebt ist. Da war der ganze Gang quasi war mit Nebel voll und er wurde dann zum Ring gefahren. Oder WrestleMania 6 hatten die auch so kleine Autos, die sie da hin und her gefahren haben. Das
Also,
fand ich sehr lustig.
das bei Nakamura fand ich ein bisschen komisch, weil ich irgendwo immer geschaut habe, wie fährt dieses Fahrzeug eigentlich so ungefähr. Zieht es jemand, schiebt es jemand, sitzt da einer drin? Also, das
Da
war ein
sitzt
bisschen.
einer im Hintergrund mit dem Smartphone und steuert das,
Also, ich
weißt du?
fand bei, ja, eben, ich fand, also, ich fand den Einmarsch von Bobby Roode ein bisschen schön, cooler da noch. Was ich lustig fand, am Ende hat Bobby Roode hat dann lachen müssen. Wie er im Ring stand, hat man noch kurz gesehen, dass er gar nicht mal ernst bleiben können über sein Entrance. Hat dann so gelacht, so was auch zum arroganten Heel gar nicht so passt. Ich fand das ganz witzig. Nee, also, ich war sehr, sehr, ja, sehr happy mit. Also aus vielen Gründen, weil ich bin ja jetzt, man hat es vielleicht schon mitbekommen, nicht der größte Nakamura-Fan von Welt.
Ja.
Ich finde, das war, ich glaube, für mich war das das beste Match von Nakamura, das ich gesehen habe,
Ja.
weil es einfach nicht so typisch Nakamura war. Und außerdem, Bobby Roode ist halt glorreich, da ist nichts zu ändern. Und natürlich, der Ausgang war dann natürlich richtig gut. Sie haben es auch noch richtig gut gemacht, weil tatsächlich die Art und Weise, wie die Verletzung quasi passiert ist, die war, also wenn das so geplant war, dann finde ich es bemerkenswert, dass sie es so gut hingebracht haben, weil es sah auch, könnte man ganz legitim für eine echte Verletzung halten.
Ja, ich habe auch
So,
zuerst gedacht, das wäre echt gewesen.
ja, weil sie es ja auch noch so unterstützen. Da kommt der Ringarzt, dann kommt Albert nur raus, also Matt Bloom, und schaut auch nur ganz besorgt. Also der Cheftrainer im Endeffekt, das sah schon sehr, und weil es eben ja nicht durch eine böse Aktion von Root passiert, sondern es, weil sich halt Nakamura quasi verletzt hat bei einer eigenen Aktion.
Ja.
Und auch hier, wie bei den Authors of Pain, Bobby Root ist ein Heel, ein feiger Heel irgendwie, aber hat dieses Match absolut zu 100% fair gewonnen.
Ja, fair gewonnen, aber er hat auch vorher versucht zu betrügen bis zum geht nicht mehr, hallo?
Ja, aber er hat aber nichts so irgendwie mit hinter dem Rücken von irgendwas oder ich habe da, vielleicht habe ich auch schon gepennt, weil es zu spät war. Aber gefühlt hatte ich den Eindruck, er hat auch am Schluss, er hat natürlich die Situation ganz klar für sich genutzt, aber er hat nichts gemacht, was jetzt in irgendeiner Form typische Heel-Taktik ins Auge gepiekst oder irgendwas.
Moment, er hatte einmal, der hat schon, also er war der clevere Heel, sagen wir es mal so. Und ich müsste da auch mal gerade noch eine Lanze gerade für ihn brechen. Ich finde Bobby Roode aktuell so erfrischend, weil er halt diesen oldschooligen Stil halt eben fährt. Der nimmt so viele Rückbezüge auf Leute wie Ric Flair oder andere Heels der Geschichte, und baut hier halt eben seine Kämpfe ein. Du hast das Gefühl, dass jede Bewegung, die er irgendwie im Ring zeigt, die zählt irgendwas. Und das sind häufig auch die, sind die großen Aktionen, die bei ihm zählen, aber es sind halt eben auch die kleinen Aktionen. Ne? Zum Beispiel, was ich ganz ausgezeichnet fand, war, als Nakamura diese erste Serie von Aktionen gehabt hat, noch vor dieser Knieverletzung, wo er dann sein Overhead Belly to Back irgendwas da gezeigt hat, Suplex, und wo er dann, wo Shinsuke da gewartet hat, so, ja, ich will jetzt den Kinshasa-Kick zeigen, und hat gezeigt, hier so, jetzt steh auf, und Root blieb einfach liegen.
Ja.
Und das ist doch genau das, was man sich immer als Fan, wenn man jetzt nicht gerade komplett hier sich da dem Wrestling ergibt, da fragt man sich doch dann immer, warum steht denn der jetzt auf? Der weiß doch genau, dass er gleich vom Kopf getreten kriegt. Weißt du? Und genau das macht Bobby Roode. Der bleibt einfach liegen und spielt toter Mann, spielt totes Opossum und rollt Shinsuke danach ein. Ne? Absolut genial. Genauso auch, dann hat er auch hier Beine auf Seile und all sowas.
Ja, stimmt, gut, da hat er doch mal geschummelt, das ist richtig. Aber also gefühlt, der Schluss zumindest, da war keine fiese Aktion drin oder keine, er hat halt einfach die Situation pragmatisch umgesetzt. Und
Genau,
aber
das
eben
stimmt.
auch nicht irgendwo jetzt noch, er hat ihn nicht hinterrücks verletzt. Gut, diese Füße auf Seil beim Pinnen, das ist natürlich unfair, aber er kam im Großen und Ganzen legitim rüber und nicht, er gewinnt jetzt nur durch eine Schummelei und er nutzt halt die Situation, aber er hat auch vorher nicht gewirkt, als ob er jetzt unterlegen wäre.
Nee,
Also,
überhaupt nicht.
und eben, dass er da liegen bleibt, das ist einfach bloß intelligent.
Ja, eben, das meine ich ja. Und das ist halt. Mich erinnert das jetzt schon fast wieder so, ich bin jetzt schon wieder bei Eddie Guerrero, also an dieses Ally, I cheat, I steal Gimmick, weißt du? Weil er, dieses Glorious Gimmick ist ja in seiner Absurdität ja kaum zu überbieten, weißt du? Das weiß ja der Root auch selber. Ich glaube, der weiß auch gar nicht genau, warum die Leute ihn lieben, aber es ist halt irgendwie, die Leute lieben ihn und hassen ihn. Und das macht es halt gerade eben auch so interessant. Ne? Der ist eigentlich das Arschloch, aber die Leute, also ich glaube halt schon, dass da viele Leute bezahlen Geld, um Bobby Roode aktuell live zu sehen. Der ist einfach mit diesem Gimmick so over the top und so geil und spielt das halt eben so. Du schaust dir diesen Event an und weißt halt, der Roode ist ein Star und Roode verkörpert das auch, was er da darstellt. Ne? Und es macht so viel Spaß, ihm dabei zuzugucken und er ist halt aktuell so anders als alle anderen im Roster. Also gerade auch wenn du dir jetzt mal die ganzen anderen Heavyweights anguckst, also Heavyweights im klassischen Sinne, weißt du, jemand wie einen Kevin Owens zum Beispiel oder auch einen Roman Reigns. Bobby Roode hat keine Wunder wie flashigen Aktionen, nichts besonders wie Spektakuläres. Das ist einfach alles gute Wrestling-Psychologie. Und das ist genau die Art, die heutzutage halt so oft abgeht, weißt du, woanders bomben die sich da mit Aktionen zu, wo man einem dann die Kinnlade runterfällt. Das brauchst du aber im Wrestling gar nicht. Das ist genau das, was Wrestling halt ausmacht. Das ist manchmal, sind es halt die Kleinigkeiten. Und Bobby Roode zeigt das halt eben mit seiner Art, wie er kämpft, zeigt er, dass Wrestling nicht anhand der Masse an Aktionen, der spektakulären Moves oder sonst irgendwas gezählt wird, sondern es geht um die Emotionen und um die Kleinigkeiten, um die Leute in den Kampf
Also,
reinzukriegen. Und
ja,
ja.
ich finde ja auch, ich lese ja auch gerade, ich habe ja ein Review auf, wo auch meint, der Root kam so rüber, ist das der totale Arschloch-Heel quasi. Finde ich eben nett. Ich finde, der kommt, ich weiß nicht, wieso ich den hassen sollen, Tete, so richtig, außer dass ich neidisch bin, dass er eben glorreich ist. Also, er ist,
Du bist auch ein bisschen glorreich.
ja, aber er ist, ich meine, nehmen wir jetzt zum Beispiel Kevin Owens, der führt sich halt auf wie ein Arschloch. Und, also ein cooles Arschloch, aber halt einfach unsympathisch. Ich meine, Roman Reigns auch, aber der ist ja dummerweise ein Face. Aber und bei Sanity, die haben auch geschummelt wie ein Weltmeister und sind zu mehrt und alleine deswegen. Und ich finde, Root hat halt, der strahlt halt was aus, was ihn auch als Heel irgendwo cool macht. Aber halt nicht
Ja.
so in, oh, geht, oh Gott, ich bin jetzt so cool, sondern ich bin halt, weil er ist besonders einfach. Also ich fand das toll, also ab, dass er gewinnt, fand ich dann halt großartig einfach,
Und du musst
weil
dir mal wegstecken, dieser Kampf hat halt 27 Minuten gedauert, ne?
ja.
Fast eine halbe Stunde. Und der hat sich halt angefühlt wie eine Viertelstunde oder so.
Ja, und er war nicht so zäh und nix, obwohl er auch nicht die ganze Zeit nur High-Power-Action war, aber er hatte halt einen Flow und der ging halt vorbei und man hat dann gesagt, hoffentlich ist jetzt mal allmählich das Finale. Es war einfach richtig gut.
Das war ein richtig starker Main Event und ich stimme dir auch vollkommen zu. Das war für mich auch der beste Nakamura-Kampf bei NXT, also mit deutlichem Abstand. Ich habe bei seiner Fehde mit Samoa Joe habe ich ja immer das Gefühl gehabt, so, ah, die kommen nicht in den höchsten Gang, wie man so schön sagt. Weißt du, das war immer so, das ist gut und jetzt muss es noch einen Schritt weitergehen. Und diesen Schritt hat es halt irgendwie für mich nie geschafft. Und hier hat es super funktioniert und das ist genau das Gegenteil von dem eigentlich eingetreten, was ich vorher gesagt habe. Also wenn du dir den Roundtable anhörst, da sage ich noch, ich bin mir sehr unsicher, auf diese Kampfstile von Root und Nakamura, ob die miteinander funktionieren. Und am Ende haben die beiden eine richtig geile Geschichte erzählt, wo du drin warst und wo du konntest mitleiden, du konntest mitfiebern. Und mir persönlich war diese Verletzungsgeschichte mit den Ringärzten und so, war mir ein Ticken zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das ein bisschen kürzer halten können, aber nichtsdestotrotz, also das war stark gemacht insgesamt und du kannst auch als Fan kannst du halt eben auch jetzt Nakamura nicht böse sein, weil der hat ja gekämpft bis zum Gehtnichtmehr. Auch dieser, dass er noch mal aus dem ersten Glorious DDT auskickt, ne? Das finde ich auch so geil, weil da ist mal wieder ein Nearfall, der ist wichtig. Weißt du, hast gerade so ein Kickout aus einem Finisher, den hast du heutzutage so am laufenden Band, ne? Also da jeder zweite kickt aus Cenas Attitude Adjustment aus oder aus irgendwelchen anderen Aktionen. Hier ist es dann wirklich so gewesen, dass du gedacht hast, oh nee, jetzt ist es vorbei und dann kickt er nochmal aus und die Halle rastet aus und macht dich nochmal Hoffnung. Und am Ende, wie du schon gesagt hast, Root ergreift die Chance, ist der Opportunist. Aber auch da, du kannst es ihm halt nicht anlassen. Also wer würde das nicht machen, ne? Also. Und Shinsuke kannst du halt auch keinen Vorwurf machen, weil der sich da wirklich durchgequält hat durch das Finish und dann am Ende ging es halt nicht mehr. Also ein ganz, ganz starker Main-Event, der auch für mich dieses gesamte Großereignis nochmal angehoben hat. Weil ansonsten muss ich halt sagen, dass da waren viele gute Kämpfe dabei. Beziehungsweise es war kein richtiger Stinker dabei, also es war kein schlechter Kampf dabei. Aber es war halt eben auch kein Kampf dabei, wo ich gesagt habe: so, boah, der hat jetzt die Show gestohlen. Und da muss ich auch noch mal kurz sagen, ich habe übrigens beim Roundtable gesagt, dass Root gegen Shinsuke Nakamura für mich das Match of the Night wird. Ne? Also hier, von wegen. Auch wenn ich auf Shinsuke Nakamuras Titelverteidigung gesetzt habe, aber ich habe darauf gehofft, dass das ein guter Kampf wird einfach. Und es hat sich bewahrheitet. Also für mich war das ein ganz, ganz starkes Ding.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr feines Match. Ich habe jetzt auch nochmal drüber geschaut. Eigentlich war jetzt, für mich waren bei diesen 5 Matches, haben 3,5 Mal die Heels gewonnen.
Ja, es
Weil
war ein sehr
eigentlich,
heel-lastiger Event.
du hast Sanity gewinnt, die Authors gewinnen, Root gewinnt. Ich finde, für mich ist Asuka auch kein glatter Face, weil die auch ja inzwischen so positioniert wird, dass er auch nicht unbedingt die Sympathieträgerin ist.
Ja, das stimmt, ja.
Und die ist also so ein bisschen eher so Tweener, ein bisschen, und ist jetzt halt in dieser, wobei in diesem Frauenmatch waren jetzt eigentlich kein einziger richtiger Face dabei. Das waren eigentlich, ich
Nee.
meine, Nikki Cross ist offensichtlich Heel, die zwei anderen sind Heels und Asuka ist halt notgedrungen die Faceigste von den vier, sage ich jetzt mal. Aber und bei Good Strong gegen Dingens Almas, da gewinnt halt das Milchbrötchen quasi. Also
Ja.
der Neutrale, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Der, gut, das war, also er ist ein Face eigentlich, aber also es war schon eigentlich ungewöhnlich, dass da so jetzt und auch die Titel ja auch im Endeffekt. Jetzt haben halt,
Ja.
die Titel sind jetzt fast fest in Heelhand.
Ja, bis auf Aske halt, ne?
Ja,
Aber
die halt eben
das
so
stimmt schon.
Mittelrolle spielt irgendwo. Die halt ihre
Ja.
eigene Kategorie ist, nenne ich es jetzt einfach
Genau,
mal.
Aska ist halt Aska.
Ja.
Ja, aber ich habe noch eine Hörerfrage. Tobi Wrestling alias CM Drunk fragt nämlich, jetzt auch passend zum Main Event, wann rechnen wir denn mit einem Call-up für Shinsuke Nakamura? Also sprich, wann kommt der ins Main Roster? Was denkst du?
Ich tue mir ganz ehrlich ein bisschen schwer, mir den irgendwo einzuordnen, was er da überhaupt für eine Rolle spielen soll. Also er passt weder, ja, eigentlich müsste er auch, wenn sie ihn irgendwo unterbringen, dann bei SmackDown, meiner Meinung nach. Bei Raw macht er überhaupt keinen Sinn, weil er da nicht in diese Main-Event-Struktur passt mit den Leuten, die da tätig sind, meiner Meinung nach. Der passt nicht zu Rollins, der passt nicht zu Reigns. er passt nicht zu Owens. Gut, Jericho ist ja jetzt in ein paar Monaten auch schon wieder weg, dann ist es egal. Und der passt nicht dazu, aber mit dem AJ Styles, logischerweise, weil ja, da bauen sie auch noch auf der Vergangenheit von beiden auf. Also er muss eigentlich bei SmackDown landen und da dann gleich oben. Aber ich habe es nicht eilig, weil bei SmackDown, ja, wobei ich ja vorher noch gesagt habe, bei SmackDown könnten wir auch jemanden brauchen, damit Ray, damit Styles nicht wieder mit Ambrose rumeiern muss. Oder,
ja,
ich habe es ja auch gelesen, was du bei Twitter meinst, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde allerdings, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass sie jetzt Nakamura im Rumble in irgendeiner Form bringen.
Nee, weil das würde ja auch keinen Sinn machen.
Nee, weil er ist jetzt schwer verletzt am Knie. Punkt.
Genau, das wäre halt das Schlimmste, was sie jetzt machen könnten. So wie es mich ja auch zum Beispiel angekotzt hat, dass Roman Reigns, also von wegen Verletzungen verkauft, dass Roman Reigns die eine Woche diese karrierebeendende Powerbomb aufs Ring-Apron kassiert und die nächste Woche einfach wieder ganz normal weitermacht.
Ja.
Das geht halt nicht. Und Shinsuke Nakamura muss jetzt erstmal aus den Shows rausgenommen werden und dann vielleicht, weißt du, Glorious Bobby Roode darf jetzt einfach, in den nächsten NXT-Shows darf er einfach Glorious Champion sein und darf sich selber feiern. Und dann kommt Shinsuke wieder mit gutem Knie und dann haben wir so eine ähnliche Storyline wie zwar bei Samoa Joe, da gab es ja dann mit dem Nacken, hier haben wir es mit dem Knie. Und dann kommt er halt zurück und fordert ihn um ein Titelmatch bei dem WrestleMania-Wochenende heraus. Ja, dann haben wir nochmal ein Rückmatch.
Eben, das nächste Takeover ist vor WrestleMania, oder?
Genau,
ja,
das
also,
wird es halt sein.
Also eigentlich wäre naheliegend, dass er dann hochzogen wird, weil bei WrestleMania muss man 5 Stunden vollmüllen mit irgendwas, dann kann man auch noch einen Nakamura auch noch reinschmeißen.
Nein, ich glaube halt nicht, dass sie das dann da schon reinholen. Ich glaube halt, dass sie...
Raw am Tag drauf, das könnte natürlich
genau, sein. Genau, das glaube ich halt. Ich glaube halt, dass sie da sagen werden, so jetzt, da verliert er dann nochmal gegen Root und dann sind ja auch eigentlich alle Gegner weg. Also... nicht böse gemeint an die anderen, die dann noch in der NXT-Card irgendwie da in der Undercard rumlaufen und in der Midcard, aber für mich ist das erstmal dann erledigt. Also ich würde zwar auch gerne Shinsuke Nakamura gegen Tommy End zum Beispiel sehen, aber ich glaube, dann ist er auch reif. Da muss er halt auch langsam hoch und so ein Debüt nach WrestleMania bei Raw oder von mir aus auch bei SmackDown, aber wahrscheinlich dann bei, ich weiß es nicht, ich würde ihn eigentlich auch lieber bei SmackDown sehen, aber ich fände halt so ein Debüt bei Raw wäre halt schon effektvoller, ne?
Wobei natürlich, wie ich habe ja gemeint, man müsste ihn beim SmackDown reinstecken, aber ja. Wenn er natürlich bei Raw kommt, wenn er bei Raw kommt, wenn dann Baylor wieder da ist, dann hätte er auch jemand, mit dem er zusammenpassen täte, zumindest gefühlt eher.
Ich glaube auch, dass er mit Owens gute Kämpfe liefert. Man muss halt gucken, wie man ihn da einsortiert. Das ist halt das Schwierige, weil Nakamura ist halt eben irgendwie ein ganz eigener Charakter. Und ich glaube, da brauchst du wirklich auch gute Schreiber, um ihn da in vernünftige Geschichten reinzukriegen. Gerade weil er auch jetzt ja nicht jemand ist, der die Kämpfe durch sein Micwork irgendwie aufbauen kann.
Ja, und er passt auch, in der Hinsicht hat er jetzt auch gut zu Root gepasst, weil beide so larger than life sind quasi. Genau. Eben mit dem Bombast und pompös außenrum. Das hat da gut zusammenpasst. Also, ja, mal gucken. Also der WrestleMania wäre einfach naheliegend. Muss man einfach so sagen. Vorher, also jetzt die Raw morgen oder heute Nacht, besser gesagt, beim Rumble bloß nicht und auch nicht bei Raw oder SmackDown die Tage drauf. Das geht gar nicht. Wenn sie das machen, das wäre sau doof. Da können es dann mit Dillinger ankommen. Also, die müssen es ja eigentlich fast in den Rumble stecken. Ich meine, mal gucken, ob jetzt an dem Baylor-Gerücht auch nur irgendwas dran ist. Ich fände es ja fast schon sträflich, aber denkbar ist es. Wer weiß schon.
Ja.
Vielleicht können sie ihn irgendwie protecten, dass er nicht so sehr was machen muss. Wer weiß es schon, aber.
Haben sie ja mit Cena ja damals auch gemacht. Da hat er auch erstmal nicht viel angestellt im Kampf eigentlich.
Ja.
Mal sehen. Also meine Tipps jetzt für den Rumble sind halt, dass Samoa Joe, bin ich zu 99% sicher, dass der dabei sein wird. Tyler Bate wird irgendwie seinen Auftritt haben. Der muss dann, das heißt ja noch nicht, dass der irgendwie im Main-Roster ist, sondern das heißt einfach nur, dass er jetzt einen Rumble-Auftritt hat. Ty Dillinger ist für mich ein Kandidat und da hört es dann auch schon langsam auf. Und dann noch ein Finn Balor mit dabei, der dann überraschend seine Rückkehr gibt. Und dann vielleicht noch ein, zwei Legenden und dann ist eigentlich auch die 30-Mann-Battle Royale voll. Aber
wobei ja auch die ganze, jetzt Kurt Angle auch immer durch die Gegend geworfen wird. Aber das, ich kann, es wäre einfach zu naheliegend, damit schon wieder platt irgendwie jetzt, aber...
Aber geil wäre es halt trotzdem, ne?
Ja, weiß man ja nie. Ich meine, vielleicht kriegt er ja doch ein Match. Bei WrestleMania würde ja auch funktionieren, dass er halt am Tag drauf doch ein Match macht. Aber
ich fände es geil. Also ich würde mir das auch gönnen, dass er nochmal so den Abschied auch im Ring kriegt.
Ja, wobei, ich meine, bei Goldberg haben wir ja auch alle gedacht, one and done. Und das war uns ja auch nicht vergönnt, sag ich jetzt mal. Nein, den müssen wir jetzt schon noch ein paar Mal öfters ertragen.
Ja. Das, ja, mal schauen, wie das wird. Ne? Der wird ja auch heute eine dominante Rolle dann beim Rumble spielen. Ich fühle mich so ein bisschen wie vor Weihnachten irgendwie, wo man immer sagt, ja, mal gucken, was morgen passiert. Und ich weiß es noch
Ja.
nicht. Ne? Wer ist denn, wir haben ja schon bei Facebook haben wir ja schon eine Umfrage gehabt, wer den Rumble gewinnt. Die ist übrigens sehr, sehr knapp. Hab jetzt gerade, ich glaube, Goldberg führt, glaube ich, aktuell mit den Votings, aber ansonsten sind der Undertaker, ich glaube, Goldberg, Undertaker, Lesnar und danach folgt dann auch schon jemand wie Bella zum Beispiel. Was ist denn dein Tipp für den Rumble-Sieg?
Ich
Den
habe
muss ich jetzt natürlich abfragen.
mir tatsächlich keine großen Gedanken. Ich befürchte, was auch immer passiert, dass ich es blöd finden werde. Weil so die letzten paar Rumbles einfach der Schluss meistens doof war. Also der letzte, wobei der vom letzten Jahr war nur der am wenigsten schlimme. Der war zwar völlig offensichtlich, aber ich fand ihn nicht
Oh, der war.
schlimm. Ich fand,
Nee, der war nicht ganz so schlimm wie die davor, aber der
richtig,
war
ich
auch nicht
fand
gut.
Reigns Gewinn war schlimm, weil blöd. Und dann, wobei das Auspfeifen mit dem Rock im Ring war cool. Und natürlich das Drama mit dem armen Batista, der ja auch nichts dafür konnte.
Das
Das war
stimmt.
auch furchtbar. Also ich bin skeptisch, dass ich weiß auch gar nicht, wen ich mir wünschen sollte, um ganz ehrlich zu sein. Ich fände es cool, fände ich es, wenn Styles gewinnt. Das macht was halt überhaupt keinen Sinn.
Was
Ist
da
er
jetzt doch
überhaupt
gar nicht im
dabei?
Rumble?
Ja,
Nee, ist gar nicht im
dass der
Rumble.
überhaupt nur neu kommt. Ich meine, der ist ja nicht einmal dabei. Also es ist zwar eigentlich ein gutes Feld, aber es ist kaum jemand dabei, wo ich mein Cesaro gewinnen wäre auch cool, aber einfach nur aus, aber macht auch keinen Sinn. Also ich habe keinen Favoriten oder großen Wunsch, außer dass ich hinten nach mich mir darüber ärgere, dass ich so lange aufgeblieben bin. Aber da bin ich ein bisschen skeptisch. So sehr ich das Rumble-Format mag, aber ich sehe gerade nichts kommen. Also, was ich nicht möchte, ist Undertaker, weil ich bin auch der Meinung, Undertaker hat es nicht nötig, den Rumble gewinnen zu müssen. Da reicht schon, wenn er wieder bei die Special Attraction bei WrestleMania ist, so ungefähr. Und Goldberg und Lesnar auch bitteschön nett, aber sonst bin ich, glaube ich, relativ weitgehend offen für irgendwas. Schauen wir halt.
Ja. Dann werden wir einfach mal sehen. Ne? Heute Nacht um 1 geht's los, wenn ich mich nicht täusche, kann das sein?
Richtig, ja.
1 geht's los, um 23 Uhr startet die Pre-Show. Ich glaube, da werden wir alle, also ich werde mir das ja morgen früh anschauen. Ich werde nochmal schlafen, werde ein bisschen früher aufstehen, damit ich vorher noch arbeiten, damit ich danach noch arbeiten kann. Ich stehe irgendwie um 6 Uhr auf, mache dann bis um 10, gucke ich mir den Rumble an und dann wird gearbeitet und am Abend nehmen wir dann den Rumble-Podcast mit Kai und Flo auf und damit würde ich sagen, lieber Ulrich, vielen Dank, dass du hier mal wieder deine Kompetenz in die Waagschale geworfen
Immer
hast.
gerne. Da.
Und wir hören dich dann auch ja spätestens beim Elimination Chamber. Hören wir dich ja dann wieder, da bist du dann wieder bei uns.
Ich freue mich drauf. SmackDown, schön.
Ja, ich bin mal gespannt, wen wir dann da als Champion im Käfig sehen werden. Und alle anderen, ne, schaut bei uns bei Facebook vorbei oder hört euch vielleicht auch nochmal den Rumble Roundtable an, so kurz vor dem Event. Ja, haltet uns die Treue und wir hören uns dann ja auch schon morgen Abend wieder dann zum Rumble Review und euch viel Spaß beim Rumble. Haut rein, macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.